Deezer Originals.
Ehrlich gesagt, Game of Thrones habe ich erste Folge geguckt und dann bin ich nie wieder reingestiegen.
Ich habe zweimal versucht, das ging einfach. Es war mir zu viel Drachen und zu viel Fell. Ist wirklich so. Ja, ja und, wenn, nicht, wenn man jetzt, so gar nicht damit...
Und ich glaube auch allen, dass das toll ist, aber es ist irgendwie nicht mein Ding. Ja. Und jetzt habe ich auch hab ich keine Lust mehr, mich da reinzubegeben.
Ich habe es nochmal versucht, weiß, auch beim zweiten Mal geht es
so ein
nicht.
Monat, den ich irgendwo verschwinden muss, um mir das alles anzugucken.
Ja,
und,
ja, also, ja. Nee. Okay. Ja.
Guten Abend, verehrte Zuschauer.
Die 1 Million.
I'm pregnant.
Möchtest du diese Hose haben?
Winter is coming.
Das kleine Fernsehballett.
Say my name.
Mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier.
Eine tolle Stimmung hier, das freut mich.
Sarah, wir haben Post bekommen.
So sind wir nicht.
Aber die Leute sind so, wir haben eine Postkarte bekommen.
Von diesen Leuten?
Von hier, guck, was ist da drauf?
Karl. Und der Edbert Karl, der hat 3 Mädchen auf dem Schoß. Ich weiß nicht, ob das...
Du musst die Rückseite jetzt auch noch lesen.
Also da, so funktionieren Postkarten, richtig, dass man die... Soll ich das jetzt vorlesen?
Ja.
Ja, naja, das war gar nicht abgesprochen, wusste ich ja nicht, dass du...
Überrascht dich damit.
Liebe Sarah, lieber Stefan, ihr seid schuld, weil ihr vor Jahren im Podcast so lobend von Karl und seinen Erdbeeren spracht, kommen wir jetzt jedes Jahr hierher in Warnsdorf bei Lübeck und denken an euch. Oh, denn ihr hattet völlig recht, es ist erstaunlich toll eigentlich. Danke für den Tipp, für den Podcast und überhaupt beste Grüße von der Ostsee, Christian und Annika.
Ist das lieb?
Das ist super lieb. Warum schenkt uns Karl nicht lauter coole Sachen,
weil wir dann anfangen müssten, uns langsam zu schämen für unsere Werbung für irgendwelche großen Erdbeerunternehmen.
Lass uns das nicht mehr sagen. Das Wort mit K, ich sag's nicht mehr.
Okay.
Wir haben eine Namenproblematik aufgrund unseres Besuches, denn wir haben einen Stefan. Als wenn es nicht schon genug Stefans hier im Studio gibt, Stefan.
Ja, einer zu viel. Wir müssen was machen.
Das ist der zweite Stefan. Machen wir eine klassische 1-2-Nummer oder machen wir der mit dem schönen Haupthaar?
Wie würde sich das in der Praxis anhören, die 1-2-Nummer?
Naja, damit du nicht komplett durchdrehst, musst du die 1 sein. Aber im Herzen, Stefan
Stuckmann. Das ist das. Ja. Ich weiß nicht, ob ich mit der Hörplatz
Stefan Stuckmann wäre Nummer 2.
Wie wäre es denn, wenn du bist Stefan 1, ich bin Stefan A? Ja, weißt du, das ist so.
Und ich bin Sarah 1a.
Wir haben's.
Fand er gar nicht so gut.
Alles klar.
Guck, deswegen mag ich den einen Stefan so gerne, den neuen Stefan, weil der sich freut über meine Ideen. So, Stefan Stuckmann, du bist es.
Sollen wir mal kurz sagen, wer das ist?
Ja, der Mann mit dem schönen Haupthaar. Der Stefan hat wahnsinnig schönes Haupthaar.
Die Leute immer gleich auf Äußerlichkeiten reduziert.
Ja, aber das ist, wir leben im Jahr 2019.
Endlich bin ich mal in so einem Podcast angekommen, mehr über Äußerlichkeiten gesprochen
aber
wird.
Aber du hast wunderbares Haupthaar. Ich will, dass die Leute allein anfangen, dich zu googeln, nur für dein Haupthaar.
Kriegst du häufiger von älteren Frauen Komplimente für dein Haupthaar?
Nein, das ist von Danny in Mitte geschnitten, ja.
Ach, Danny. Ja, aber es ist ein klassischer Danny-Cut, ehrlich gesagt. Ich habe mir gleich gedacht, dass das ein Danny-Cut ist.
Danny hat's raus.
Ja, Mann, Danny hat's. Aber ich meine, das genetische Material wohnt ja in deinem Kopf. Also insofern, vielleicht sollten wir aufhören, über den Haupthaar zu reden. Es ist nur einfach sehr gut. Ich halte jetzt die Klappe. Soll doch Stefan 1 reden.
Du bist Stefan Stuckmann. Und, und die Leute, was denn? Ich dachte, ich sag den Namen nochmal für Leute, die bislang nur so mit so einem halben Ohr und so was.
Ja, zu den Leuten, aber Stefan weiß ja selber, dass er Stefan Stuckmann ist. Darüber habe ich gelacht. Das ist, als wenn ich zu dir sage, du bist Stefan Niggemeier.
Ja.
Ja gut, wenn euch das schön ist.
So ein Reality-Check. Manchmal muss das mal hören. Ne?
Und die Leute kennen dich noch nicht als Stand-Up-Komiker, aber bald, aber bislang vor allem als Mann hinter Eichwald MDB.
Wenn man sitzen bleibt und den Nachspann liest, dann...
Oh Gott, ist das überhaupt die Krux von deinem Beruf, dass man nie den...
Ja, absolut, ja.
Weil ich gehe so im Kino raus, bevor der Nachspann kommt.
Selbst ich lese den ja nicht immer, ne? Und dann, gerade so...
Aber es ist schon so eine Serie, die, ich habe jetzt nicht so eine große empirische Grundlage, aber die Menschen so in meiner Twitter-Timeline, was im Grunde mein Bezug zur Außenwelt ist, da gibt es schon sehr viele Fans. Also nicht nur Leute, die sagen so, ja, habe ich mal wieder geguckt, läuft jetzt 2. Staffel oder so, sondern das ist schon so ein Ding, wo es viele Hardcore-Fans gibt, oder?
Absolut. Das ist früher wie diese Metal-Bands, die in Deutschland keiner kannte, wo dann irgendjemand gesagt hat, aber in Japan kennt die jeder. Und bei uns ist so, aber bei Twitter. Weil du kannst auf der Straße, auf Reichweite nie gehört, wo war das? Und so, aber bei Twitter.
Naja.
Da ist das dein Field of Success?
Ja, also, zumindest deutsches politisches Twitter. Also die alle 533 Leute, die dazugehören, ich glaube, die kennen uns.
Sollen wir das kurz vorstellen? Ja, ist eine Comedy-Serie über einen Bundestagsabgeordneten. Lief ursprünglich bei ZDF Neo, jetzt die 2. Staffel beim ZDF.
Genau.
Und du bist der Showrunner.
Genau.
Was heißt Showrunner-Frage? Weil das überhaupt, du hast einen Wikipedia-Eintrag. Wir kennen uns ja jetzt schon fast 10 Jahre und zwischendurch gar nicht gesehen, aber damals hattest du, glaube ich, noch keinen Wikipedia-Eintrag. Der Kollege, der Sebastian Koller, ja, ein gemeinsamer Freund, hat auch jetzt einen Wikipedia-Eintrag.
Ja, wahrscheinlich gegenseitig angelegt.
Ja, ich habe es kurz, ich habe es fast überlegt, ehrlich gesagt. Aber was ist Showrunner? Bedeutet, dass man alles für alles zuständig ist?
Nein, das ist ja eigentlich das, dieses amerikanische Produktionsmodell bei Serien, wo du eigentlich was bei Filmen in der Regel der Regisseur ist, also das kreative Zentrum oder die Dreh- und Angelstelle für die kreativen Entscheidungen.
Ja.
Bei einem Film ist bei der Serie in der Regel der Showrunner. Und in den USA hat sich das so eingebürgert, dass das, weil Serien so lang sind und so viele Folgen haben, da ist es dann zu viel, um das dem Regisseur auch noch aufzubürden. Und da hat sich das dann irgendwann eingespielt, dass der Creator der Serie, oder manchmal wechselt das ja auch, aber dass tatsächlich der Chefautor der Serie dann auch noch alle diese Entscheidungen trifft und sich auch noch um den Cast kümmert. Und klassische Produzentenaufnahmen eigentlich übergibt.
Ja.
Heißt das, du hast viel mehr Arbeit, oder heißt das, die können viel weniger gegen deinen Willen machen? Oder beides?
Beides eigentlich. Interessanterweise, also es verschiebt sich auch viel. Also was am interessantesten war in der ersten Staffel, also ich bin vorher jahrelang rumgelaufen, so klassisch als frustrierter Autor, und gesagt, wir reden viel zu viele Leute rein, der ganze Blödsinn. Und dann hatte ich halt diese Serie beim kleinen Fernsehspiel, durfte ich die anschieben, und da kriegt man natürlich weniger Geld, weil es kleines Fernsehspiel ist. Das ist dann so die Innovations-Nachwuchsabteilung beim ZDF, und habe mir dann ausbedungen, okay, ich kriege hier weniger Geld, dafür möchte ich mehr Freiraum haben, und durfte dann viel mehr Entscheidungen selber treffen. Und habe dann aber gemerkt, ich frag viel mehr Leute als vorher und red mit viel mehr Leuten über meine Texte als vorher. Und der Unterschied war aber, dass ich mir aussuchen kann, wen ich um eine Meinung frage und wem ich die Texte zeige und von wem ich mir Feedback hole.
Ja.
Und das hat total viel verändert.
Aber können dann da noch Leute sagen, nein, nicht witzig, nicht gut, nicht deep genug, und dir das wieder wegnehmen? Oder kannst du am Ende der sein, der sagt, ja, doch?
Ne, was man immer vergisst, ist, Film und Fernsehen ist ja sowieso Teamarbeit. Also wenn du, also selbst irgendwie die größten Regisseure können keinen guten Film machen, wenn sie im Team alle gegen sich haben. Also
ja,
wenn Robert De Niro die Hauptrolle spielt und sagt, ich finde alles scheiße, die Texte sind scheiße, das Licht ist scheiße oder so, dann kommt da nichts Gutes bei raus. Das heißt, viele Leute lesen immer Showrunner und denken so, da ist einer, der das Sagen hat, aber im Grunde ist es eher so eine Art Manager-Ausgleichsjob.
Mhm.
Und der größte Vorteil, den das hat, ich habe vorher in Köln ganz lange gearbeitet und kleinere Sachen geschrieben, meistens Sketche und Comedy-Sendungen, die eher so im Showbereich waren, und habe aber auch immer wieder bei Sitcoms so zugeschaut, die dann in der gleichen Firma entwickelt wurden, und habe wahnsinnig viele Sachen scheitern sehen. Und ich habe irgendwann gemerkt, der Hauptgrund, aus dem Dinge beim Fernsehen scheitern, ist, dass nie Einigkeit hergestellt wird über das, was man eigentlich macht. Also in der Regel ist so, ein Produzent hat irgendeine Idee, dann ruft er beim Sender an, dann findet ihn noch einen Schauspieler, und es ist immer so ein bisschen wie, wie heißt dieses Spiel, wo
Stille
man
Post.
Sich... Stille Post, genau. Und jeder hört immer das, was er hören will, und es geht aber immer so 20%, 30% ist einfach lost in translation. Und irgendwann wird dann Geld bewilligt, und dann sind noch Autoren dabei, und dann kommen Regisseure dazu, und dann irgendwann liegen da Drehbücher auf dem Tisch, und alle merken, ach shit, ich habe mir das komplett anders vorgestellt.
Ja.
So, und das ist dann irgendwann nicht mehr zu retten, weil irgendwann sitzt der Zug auf dem Gleis und fährt einfach weiter, und deswegen sind dann alle nachher frustriert.
Passiert
und,
das oft? Weil
das
ich bin ja
immer
null hinter den Kulissen. Ich sitze davor, meckere und finde es häufig scheiße, let's face it. Daran krankt das deutsche Fernsehen?
Ja, total. Also das würde ich tatsächlich sagen, ist der Hauptgrund. Das ist,
geil, das ist mega interessant.
Genau, und dann der Unterschied ist, wenn du Showrunner bist, kannst du natürlich von vornherein sicherstellen, dass du viel gründlicher, also weil... Ich kann bei jeder Position mitreden, und ich kann die nicht alleine aussuchen, aber ich kann sagen, so, den finde ich super, treff den, oder wir treffen den zusammen, und dann sage ich euch, warum der toll ist, so. Und ich kann dann natürlich Leute vorschlagen, die, von denen ich mir sicher bin, dass die viel näher dran sind an dem, was ich machen will. Und damit kann ich auch nicht sicherstellen, dass es auf jeden Fall klappt, weil man, es ist ja, Filme machen ist immer menschlich, oder Teamarbeit ist immer menschlich, das heißt, irgendwo taucht immer eine Krise auf und irgendwo kann immer was schiefgehen, aber man hat dann, also es ist dann viel weniger Glücksspiel, als es sonst ist, weil sonst ist ganz oft so einfach wild zusammengewürfeltes Team, und du weißt zum Schluss gar nicht mehr, warum sind wir überhaupt hier, warum, wir hassen uns alle, oder wir wollen alle was ganz anderes machen, wie kommt das, dass wir genau an dieser komischen Idee sitzen, die keinem von uns irgendwie wirklich gehört, so.
Ja.
Zu wie viel Prozent ist dann so ein fertiges Produkt, also jetzt gerade in der zweiten Staffel, deine Vision? Also wie viel davon ist das, wo du sagst, ja, das hatte ich mir vorgestellt? Oder wie viel muss man dann doch, weil halt so viele Leute mitarbeiten, am Ende sagen, selbst als Showrunner, ja, okay, hier, das hatte ich eigentlich anders, da haben wir den nicht gekriegt, da hat mir noch jemand reingeredet.
Ja.
Ist das dein Baby?
Ich würde es gar nicht sagen wollen, weil es ist natürlich irgendwie mein Baby, aber letztendlich ist das, irgendwann fusioniert das alles so. Also was zum Beispiel ich ganz gut kann, ist, wenn ich weiß, wer es spielt, dann schaue ich mir die Leute an und dann höre ich Sachen raus. Ich höre manchmal auch Silben raus, die ich lustig finde. Ich höre irgendwie Wörter raus, die Leute oft benutzen. Ich interpretiere dann wahrscheinlich auch irgendwie so Wesenszüge rein und das sammle ich dann irgendwas und irgendwie alles im Laufe der Monate oder hier Jahre und lege das dann in die Rollen rein. Mhm. Und dann wird es nachher auch für jeden irgendwie so ein bisschen biografischer. Was halt nicht heißt, dass jeder sich selbst spielt, aber jeder spielt irgendwie. In jeder Figur ist ein Teil von den Schauspielern auch drin.
Oh, ich glaube, das macht Schauspieler dann auch gut. Ich finde, man merkt immer, wenn jemand ganz weit weg ist von dem, was er da spielt. Oder es ist dann vielleicht ein super guter Schauspieler, der das auch drauf haben muss. Aber ich finde es immer dann gut, wenn man so merkt, deswegen macht Katrin das auch gut. Wir sprachen ja vorhin nochmal drüber bei Frau Jordan stellt gleich, weil man trotzdem Katrin auch als Mensch, Bauerfeind, so ein bisschen sieht und ihre Art, sich auszudrücken. Und zack, ist das gleich viel glaubwürdiger, als wenn es Papier raschelt, wie ihr Autoren sagt, glaube ich.
Sag,
ist das ein Ding? Ja.
Darf ich kurz an der Stelle offene Türen einrennen und sagen, wie toll ist bitte Maren Kreumann?
Maren Kreumann ist super.
Ach, stimmt, Kreumann machst du ja auch.
Nein, die spielt auch mit.
Nee, aber du hast auch zu von der Sendung, ich wollte noch mal so ein paar Sendungen droppen.
Genau, Kreumann hast du auch mitgeschrieben.
Da war ich, in der dritten Staffel war ich zur Hälfte Chefautor, weil Sebastian Koller, der das eigentlich macht, der hatte was anderes zu, der war an dieser Netflix-Serie dran und hat mich dann eingeladen, quasi die Hälfte der Staffel ihn zu vertreten, was der nett war. Und dadurch, dass ich einen guten Draht zu Maren hatte, wegen Eichwald, hat es sehr viel Spaß gemacht und war auch ein schönes Arbeiten einfach.
Ich finde es so geil, ich kann jetzt ab jetzt alle deutschen Sachen scheiße finden, weil ich sagen kann, dass ich das Gefühl habe, dass da hinter den Kulissen einfach zu oft Stille Post gespielt wurde. Das klingt so viel besser, als zu sagen, die sind alle irgendwie doof, aber ich weiß auch nicht warum. Wenn ich das Stefan Stuckmann mit deinem Einverständnis einfach ab jetzt wahllos zitieren kann, auch wenn es gar nicht passt.
Ich muss dann jetzt... Ich wollte es nicht unterbrechen.
Er hat sagen, absolut gesagt, ich wollte zustimmen.
Okay. Weil ich gesehen habe, dass du im Vorspann auch stehst als Executive Producer. Und das eine Frage ist, oder im Abspann, was weiß ich, vorne glaube ich schon,
ich
oder?
Glaub,
oder
vorne. Ja, stimmt. Ja.
Du hast man es dann geschafft, wenn man vorne ist, nur eine super kurze Zwischenfrage. Ist das bei unter euch Filmleuten, Fernsehleuten so ein Ding, wer vorne gezeigt wird, das müssen ja alle gucken.
Ist eine gute Frage, das glaube ich auf ein besserer Ort, aber das ist gerade beim ich habe jetzt eigentlich nur fürs ZDF gearbeitet die letzten Jahre, also in verantwortlicherer Position und da gibt's halt Listen, wo das alles geregelt ist.
Ach, Listen, natürlich haben die Listen.
Also zum Beispiel Showrunner ist auch kein akzeptierter Begriff beim ZDF, ist es ja in den USA auch nicht, also da steht auch nie im Abspann Showrunner, das ist eigentlich in der Regel Executive Producer und jetzt gibt's so einen Kompromiss, dass man sagen darf Creative Producer. Aber das hat mir nicht gefallen und deswegen durfte ich dann Executive Producer sein.
Ich wollte fragen, weil mir das auffällt, dass in amerikanischen Serien, also ungefähr ab Staffel 2, gibt's dann 17 Executive Producer im Vorspann, nämlich alle Hauptdarsteller. Genau.
Ja.
Was soll das? Was machen die dann tatsächlich? Oder kriegen die dann nur mehr Geld? Oder die Agenten haben verhandelt, also der bleibt nur noch dabei,
das wenn er auch... Das habe ich mich auch schon immer gefragt, ob man dann die Sendung einkauft. Was bedeutet das, wenn Hauptdarsteller...
Vanity Titles nennen die das. Also die dürfen nicht mehr mitreden, die kriegen dann aber den Titel und mehr Geld.
Das sind Zitronenfalter.
Ja, genau.
Das ist einer der ersten Begriffe, die ich vor 100 Jahren im Fernsehen gelernt habe. Aufnahmeleiter wurden damals, ich weiß gar nicht, ob es noch so ist, wurden Aufnahmeleiter als Zitronenfalter bezeichnet. Weil Zitronenfalter ja auch keine Zitronen falten.
Gabelstapler. Der alte Gabelstaplerwitz. Gabelstapler ganz manchmal Gabeln stapeln, wenn sehr viele sind.
Das auch, glaube ich, nicht mehr erzählen, weil ich das wirklich verwundert. Wahrscheinlich sagt das kein Mensch mehr, oder?
Habe ich auch noch nicht gehört.
Aber auch diese Information flasht mich total. Das wusste ich nicht. Selbst bei Friends, bei jeder beschissenen Serie ist ab der zweiten, dritten Staffel, genau wie Stefan sagt, steht dann da, wie heißt sie denn nochmal hier, die Monika, wie heißt denn die Frau nochmal? halt die anderen. Auf jeden Fall stehen die als Executive Producer und ich denke immer, was bedeutet das? Genau, Rachel. Was bedeutet das? Das ist wirklich nur für die Eitelkeit, weil die wollen, dass sie wirken, als würden sie mitproduzieren. Mehr Geld und der Titel.
Genau, mehr Geld und der Titel, ja.
Super sexy. Ich bin Executive Producer.
Ich möchte auch Executive Producer sein. Aber dann werden wir beide. Dann sind wir jetzt beide
Zitronenfalter sein.
Sind wir beide jetzt Executive Producer von einem kleinen Fernsehballett?
Lass uns doch einfach Producer sein. Soll erstmal jemand kommen und sagen, dass das nicht stimmt, wenn es ein Vanity-Titel ist? Wie weit kann man denn gehen mit so einem Titel? Man kann sich nicht Regisseur nennen, oder? Ich frage für einen Freund.
Nee, aber das geht ja alles. Also wenn du eine lange Serien, da machen dann Schauspieler auch oft Regie, ne? Also das hängt dann auch vom Showrunner ab und es gibt natürlich, wenn du sehr mächtig wirst als Schauspieler, kannst du dir natürlich mehr erlauben. Also es gibt, glaube ich, bestimmt auch Serien, die daran scheitern, dass dann irgendwann der Schauspieler zu viel Macht hat. Aber es gibt, das ist, glaube ich, googelbar hier. Breaking Bad, Bryan Cranston, wie hieß denn da der Showrunner, der Creator von
Der Dingens von Akte X.
Ja, genau.
Irgendwas mit M. Matthew Michael McConaughey.
Jackson. Ich biete nur an Michaels an. Sorry.
Ist das peinlich, dass selbst ich die Autoren habe.
Es ist ja im Grunde auch egal.
Ist egal. Aber, ich weiß, wie er aussieht.
Aber mächtige aber, Schauspieler.
Genau, der hat das in Interviews öfter erzählt, wie Bryan Cranston dann in der vierten Staffel angekommen ist. Hey, hör mal, ich möchte produzieren. Und wie ihm das dann immer ausgeredet hat und was der dann auch für Ideen hatte. Und er war erstaunlich offen, weil du merkst, Bryan Cranston ist ein super Schauspieler. Er hatte wirklich beschissene Ideen zu seiner Rolle. Ja.
Oh.
Ich habe so in der vorletzten Staffel,
also pass auf, ich habe diese Idee. Das ist alles googelbar. Also ich habe diese Idee, pass auf, wie wäre es, wenn ich als, ich komme als Rolle hier und so und ich nehme mir einfach eine Frau, ich habe jetzt Bock mal so richtig Sex zu haben so und ich gehe einfach in so eine Bar und ich schnapp mir so eine Frau und habe ich Sex mit der und so und du liest es und denkst,
das klingt doch gut, warum sollte der nicht Sex haben? Ich halte es für eine gute Idee. Gründe, warum ich kein Autor bin. Aber wir sind ja jetzt offiziell Executive Producer. Ja. Möchtest du auch, Stefan Stuckmann? Sei doch Executive Producer.
Ich mache von dem Podcast hier.
Ja, ist egal. Ist ja nur ein Vanity-Shuttle.
Ja, finde ich gut.
Okay,
ich,
cool.
Mach jetzt nur weiter, wenn ich Executive Producer
bin. Ja, Mann, klar. Sei, was du willst.
Okay. Sollen wir schnell den Anrufbeantworter abhören?
Ach, der Anrufbeantworter. Ja, gerne.
Ich drück mal hier auf den Knopf.
Ja, drück mal auf den Knopf.
Dies ist der Anrufbeantworter von Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier. Bitte hinterlassen Sie hier Ihre Nachricht für das kleine Fernsehballett.
Ja, aber bitte nicht so irre viel labern, weil wir müssen uns das ja auch alles noch anhören.
Hallo ihr beiden, Kenny hier. Sarah, ich frage mich, warum du nicht mehr über die Real Housewives sprichst. Ich dachte irgendwie, dass hier meine Plattform für mehr Content über die Housewives wäre.
Ich könnte, ich sag's nur.
Und frag mich vielleicht, ob du irgendwie eine andere Guilty Pleasure Serie hast, die jetzt empfehlen kannst. Und ja. Oder ob du jetzt nur noch Pferde guckst.
Ja, let's face it.
Bis dann.
Ja, hallo, liebe Sarah, lieber Stefan. Ich wollte vor allem dir, Sarah, etwas erzählen. Und zwar ist mir nämlich genau das Gleiche mit den Pferdeprofis passiert wie dir. Ich habe überhaupt nichts mit Pferden zu tun. Ich finde die irgendwie schön, aber ich reite nicht oder sonst irgendwas und habe irgendwie vor ein paar Jahren mal zufällig eine Folge gesehen und habe dann angefangen, das alles komplett durchzusuchten, war auf einmal ein riesen Pferdefan und fand das alles total toll und total spannend. Also da bist du nicht die Einzige, der so gegangen ist.
Oh Gott,
ich wollte aber auch eine kurze Warnung aussprechen, weil bei mir ist es dann so weit gegangen, dass ich
mir ein Pferd gekauft habe.
Eine Woche einen Reiterurlaub tatsächlich gemacht habe auf einer Western Ranch in Thüringen.
Denn was
und
soll schon passieren?
Ich habe Reiterferien gemacht und fand es total super. Und das hat mir wirklich total viel Spaß gemacht. Es hat im Nachhinein wieder ein bisschen nachgelassen. Also ich bin kein komplettes Pferdemädchen geworden. Aber ich wollte dich warnen, damit du Bescheid weißt, was alles passieren kann.
Sag ich dir gleich, kannst du schön alleine machen, die Reiterferien in Thüringen.
Reden wir jetzt über BoJack Horseman, oder?
Nein, aber das passte so gut. Vielleicht sollten wir jetzt über BoJack Horseman reden. Du hast das vielleicht nicht mitbekommen. Ich habe aus Versehen die Pferdeprofis angefangen zu gucken und bin total geflasht, wie wenig Ahnung von Pferden ich habe und wie viel ich jetzt habe. Zum Beispiel sagt man, wenn man mit Pferden arbeitet, am Pferd arbeiten. Das Pferd. Man arbeitet das Pferd im Padlock. Ist das nicht geil? Ich arbeite das Pferd. Ja, der Stefan interessiert sich nicht so für Pferde. Der ist sauer, dass ich jetzt mit Pferden fremdgehe. Okay, ich sag nichts dazu. Mach ich Reiterurlaub eben alleine.
Aber ich finde, man sollte das auf andere Lebensbereiche übertragen. Ne? Dass man,
ja. Ich habe für jeden von euch einen Knotenhalfter dabei. Aber durfte ich ja nicht, weil Stefan gesagt hat, ich soll nicht so viel Pferde machen. Ich könnte euch so schön arbeiten hier im Padlock.
Wo hast du die denn gelassen?
Ich könnte euch so, in meiner Reithose. Ich möchte jetzt nicht mehr darüber sprechen. Bitte sprecht auch auf den Anrufbeantworter, wenn ihr euch das zutraut. Die Nummer ist 030 20 966 886.
Was ist denn jetzt dein Ersatz Guilty Pleasure für
Naja, die Pferdchen. Ich gucke noch Housewives. Ich hatte nicht das Gefühl, dass das von Interesse ist, wenn ich darüber rede. Ich bin immer noch bei den Housewives von Orange County und die Housewives von was anderes, wo die Sonne scheint in Amerika. Die beiden Sachen gucke ich noch.
Miami.
Nein, es ist nicht so einfach.
Kalifornien, San Francisco,
ja, irgendwas Los Angeles. Wobei Orange County ist doch, glaube ich, in San Francisco, Kalifornien. Naja, egal. Ne? Ich kann das nicht. Ich bin jetzt, jetzt ist Pferdchenzeit. Sorry.
Ja, okay.
Und der Gast passt auch dazu, denn Stefans Liebling. Wollen wir einfach damit anfangen?
Ja.
Weil why not, wenn wir schon von Fernsehen reden? Stefan, was hast du mitgebracht? Was ist deine Lieblingsserie?
Und jetzt wird so groß gemacht. Ich dachte, ich soll einfach nur... Das soll aber was empfehlen. So.
Ja,
BoJack Horseman finde ich ganz toll.
Okay, cool, danke fürs Gespräch.
Mit großer Freude geschaut.
Das ist Zeichentrick, das wusste ich nicht. Ich habe nämlich vorhin auch nochmal reingeguckt.
Ja, das ist so wie mit, das ist so wie mit Musicals in Deutschland. Man ist es immer so abgeschreckt von diesem Image. Und ich musste auch, mein Bruder musste mich, glaube ich, 2 Jahre belabern und hat mir immer gesagt, BoJack Horseman ist super, guck das gefällt dir, das gefällt dir. Und ich dachte so, das ist Kinderkram und so. Obwohl ich das weiß, dass es kein Kinderkram ist, weil Simpsons hat man ja auch irgendwann mal geguckt. Oder Family Guy oder was da alles gibt. Und dann habe ich irgendwann reingeschaut und habe festgestellt, das ist eine der, ich würde mich sogar weit aus dem Fenster lehnen und sagen, das ist eventuell die bestgeschriebene Serie der letzten Jahre oder auf jeden Fall in meinen Top 5. So.
Mhm. Und aber vorhin noch so den Rückzieher machen, oh nee, Lieblingsserie wollte ich nicht sagen. Und jetzt mal gleich
einen drauf. Jetzt ist die beste, auch nach diesem Showrunner, weiß ja, wie es ist.
Jetzt muss ich es verkaufen, dachte ich, jetzt drücke ich so da auf die Taube.
Für Leute, die es nicht kennen.
Ja.
Die Hauptfigur ist BoJack und es ist so ein bisschen wie so eine alte, wie hieß der alte Stand-Up-Komiker, der Frauen begabt statt? Nicht lustig,
ich biete Sachen an. Buster Keaton, Charlie Chaplin, andere Leute kenne ich nicht.
Was suchen wir
berühmte
für Namen jetzt?
Berühmte Stand-Up-Leute, die an Frauen begabt
der Schwarze, haben. Der in den Knast musste, der letztes Jahr.
Bill Cosby.
Bill Cosby, ja. Also BoJack ist so ein bisschen wie eine Bill Cosby-Figur ohne diese ganzen Frauensachen. Auf jeden Fall ist eine Figur, die in den 90ern einfach eine sehr erfolgreiche Familien-Sitcom hatte. Sowas einfach super warmes, lustiges, mainstreamiges.
Soll ich mir dazu sagen, dass BoJack ein Pferd ist? Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass das gesagt werden sollte.
Das haben wir verpasst. Ja. Ne? Ja, also BoJack ist ein Pferd. Das ist interessant. Das ist eine Welt, in der Tiere und Menschen koexistieren und die Tiere alle im weitesten Sinne menschlich sind, aber trotzdem noch tierische Eigenschaften haben. Also BoJack, die Hauptfigur, ist ein Pferd, trägt also aber wie ein Mensch Hosen und immer...
Den Körper von einem Mensch, genau. Alle haben den Körper von Menschen nur...
Kann aber trinken wie ein Pferd zum Beispiel. Ja. Also solche Sachen. Oder dann gibt es andere Figuren, Mark Hafer, andere Figuren. Oder kann auch Sex haben wie ein Pferd. So. Ja.
Wir haben Pferde wie ein Mensch.
Ich kenne das Klischee auch noch aus der Serie. Also sehr ausdauernd, wollen großen Penis.
Ich habe nur 2 Folgen gesehen, da gab es noch keinen großen Penis. Aber dann macht
das Wort Hengst hat ja auch im Deutschen
Hengst, da kommt's her.
Sorry, ich bin jetzt sehr in der professionellen Pferdewelt und ich weiß, da geht's dann um andere Sachen.
Werden männliche Pferde da nicht Hengst genannt?
Doch, aber da geht's nicht gleich um Sex, dann geht's nur um den Unterschied zwischen einem Kastrat und einem Nicht-Kastrat.
Das finde ich schon mal einen Unterschied. Also
ja, das ist ein Unterschied, ich möchte nicht mehr darüber sprechen.
Ja, also Sexpferde, das ist bei mir auch nur angelesenes Wissen. dann gibt es andere Figuren, die sind zum Beispiel Katzen, die können haben dann so einen Kratzbaum hinten. Oder es gibt Figuren, die sind Vögel, die können dann irgendwie einfach nach Hause fliegen.
Also seine Agentin ist zum Beispiel eine Katze.
Genau, seine Agentin ist eine Katze.
Genau, und der war mal erfolgreich in einer, ich hatte dich unterbrochen, ich fand es nur wichtig, dass wir wissen, dass der ein Pferd ist und die anderen nicht.
Das ist ein sehr elementares Detail, was ich vergessen habe.
Okay, aber dann erzähl weiter, die Sitcom, die der in den 90ern hatte.
Also BoJack Horseman, der Pferdemann, hatte diese Sitcom und ist deswegen sehr reich, muss eigentlich nicht mehr arbeiten, muss sich eigentlich auch keine Sorgen mehr machen, weil er hat damit wahnsinnig viel Geld verdient, hat aber seitdem eigentlich nichts mehr gerissen in seiner Karriere. Also diese typische Sitcom-Falle. Man hat einmal diese Sendung, die jeder guckt und danach geht's erstmal nicht weiter, weil man für jeden dieser eine Typ ist aus dieser Familienvater aus der Sitcom. Und BoJack ist natürlich, wie sich das für einen amerikanischen Star gehört, ist natürlich depressiv, alkoholkrank, hat dieses tolle Haus, ein Arschloch, hat dieses Haus in den Hollywood Hills und lebt da so vor sich hin. Und diese Serie geht los und man denkt, am Anfang fühlt sich so ein bisschen oberflächlich an und man hat das Gefühl, das ist jetzt wieder so eine Californication-Sache, nur in Zeichentrick. Mhm. Aber das Tolle an dieser Serie ist, dass sich das im Laufe der Staffel irgendwie immer weiter entblättert, welches Trauma dahinter steckt. Und es wird immer psychologischer, es wird auch immer schwerer, es wird sogar immer weniger lustig, das muss man auch zugestehen. Und das ist einfach auf eine wahnwitzige Art erzählt. Und auch das Tolle, was ich daran finde, dass man an dieser Serie, habe ich gemerkt, wie viel Scheren ich als normaler, vor allem noch deutscher Drehbuchautor im Kopf habe, weil da sind Dinge drin wie, also da gibt es eine Folge, wo das große Trauma, was so der Auslöser für all seine Dummheiten im Leben ist, zurückgeführt oder erzählt wird durch die Generationen. Einmal auf Ebene seiner Mutter, dann in den 60ern und auf der Zeitebene seiner Großmutter in den späten 30er oder Anfang der 40er muss es sein, im Zweiten Weltkrieg. Und es ist super smart und auf den Punkt erzählt und ganz toll so aufgefaltet, aber ich habe das geguckt und dachte so, ja fuck, also wenn ich so eine Figur erzählen müsste, ich käme noch nicht mal ansatzweise auf die Idee, diese Zeitsprünge zu machen, weil ich wüsste, in Deutschland ist es no way, dass man das finanziert kriegt und dass einem das irgendjemand erlaubt, also nicht nur die Kulisse herzustellen, sondern allein das Casting dann zu machen für Leute, die dann irgendwie ähnlich aussehen, was man natürlich bei
ist das eine Sache, die nicht, das wusste ich nicht, du hast so viel Insiderwissen, ist das eine Sache, die in Deutschland nicht gern gemacht wird, Zeitsprünge, weil man verschiedene Personen casten muss?
Ja. Entschuldigung, ich dachte, das ist eine Zeichentrickserie, da kann man die doch... Da muss
guter
man
Punkt.
Doch gar keine...
Genau, aber das hat der Vorteil.
Danke, darf ich
Das ist halt das Tolle. Das ist das Tolle an BoJack Horseman, dass die tatsächlich dieses Genre weitergedreht haben.
Nein, ich habe jetzt auch gedacht bei der Frage, wie finden wir jetzt noch einen Schauspieler, der aussieht wie die Großmutter? Das ist doch bei einer Zeichentrickserie.
Ja, aber in seinem Kopf, er hat ja seine eigenen reellen Serien im Kopf und dachte, allein Zeitsprünge könnte genau. Stefan in dem, was er macht, wo echte Menschen sind.
Okay, nee, genau. Also der Punkt, den ich machen wollte, ist, dass man, dass da tatsächlich die Autoren oder die Autorinnen erkannt haben, welches Potenzial in diesem Genre oder dieser Form drin liegt und das als erste so krass auf die Spitze gedreht haben oder dadurch das Rad weitergedreht haben. Es gibt ja, also die Simpsons waren ja eine sehr bahnbrechende Comedy-Serie oder Family Guy ist auch wahnsinnig lustig, aber das war eher auf einer humoristischen Ebene innovativ und nicht auf so einer psychologischen Storytelling-Ebene. It's Dramedy, absolut, ja.
Yeah. Ja, ich fand das auch. Ich habe jetzt normalerweise gucke ich nicht und dann dachte ich, ach komm, wenn ich schon so ein Pferdchenmädchen bin, gucke ich mal, was Stefan vorschlägt. Und ich fand's ganz gut und so bin ich gar nicht. Ich bin bei Zeichentricksachen sofort raus, sofort, egal wie lustig das ist, auch bei Pixar-Sachen, wobei das doof ist, weil manche von denen wirklich gut sind. Aber ich würde von alleine mir das im Leben nicht angucken. Und das ist wirklich ziemlich lässig. Ich mag, wie einfach das gezeichnet ist. Man merkt so richtig, also ich glaube, ich nehme an, dass das so ein Kunstgriff ist, weil zum Beispiel hat Horseman BoJack so einen klassischen Fleck auf der Nase, wie Pferde so sind, und da hat sich jemand einfach gar keine Mühe gegeben. Das ist einfach so ein Trapez in so Kleinkram. So alles ist sehr schlicht gezeichnet und so. Das finde ich wahnsinnig lustig und dass eben immer ab und zu irgendein Tiermensch dabei ist. In der Folge, die ich gesehen habe, erschrickt sich irgendein Huhn. Eine Frau, die ein Huhn ist, so doll, dass ihr ein Ei rausfällt. So Kleinkram. Aber ich finde, das ist lustig. Und tatsächlich jetzt schon so ein bisschen dramatisch, aber der Ausblick darauf, dass das noch ein bisschen deeper wird, da kriegt man sogar Bock drauf. Ich weiß nicht, ob ich das dann so lange durchziehe, aber du hast auch reingeguckt, ne?
Ich habe so ja der Folgen geguckt. Ich fürchte, ich komme über diese Zeichentricksache nicht hinweg, weil ich mag diese Art, das zu zeichnen, nicht. Und da steht
fair enough.
Ja, und sitzt dann davor und denkt, das ist so komisch, so prickelig und
findet ihr nicht, dass es eine Mischung ist aus Episodes und You Are the Worst? Das Haus sieht sowohl aus wie das von Joey beziehungsweise von Matt LeBlanc in, das ist ja eine ähnliche, so fängt zumindest an, auch reich geworden früher als Joey von Friends. Jetzt frustriert, macht nur noch Quatsch, ist aber in einem riesengroßen Haus, was übrigens genauso aussieht wie das Haus von Horseman, BoJack Horseman. Und die Figur, weil der hat ja auch noch so einen Mitgewohner, übrigens, ne, gesprochen von Aaron Paul, der wiederum der eine von Breaking Bad ist, wusstet ihr das? Der ist auch Producer der Sache, das wusste ich auch nicht. Guck, wenn ich einmal nachgucke, wenn ich einmal recherchiere.
Ja, sowieso, da spielen so wahnsinnig tolle Leute mit.
Ja, ne, aber auch der allein die Rollenverteilung, Arschloch, bisschen drüber, überkandidierter Arschloch-Pferd, das wäre bei You Are the Worst Jimmy, und der sehr zauberhafte Edgar bei You Are the Worst ist wiederum der, wie heißt der, Aaron Paul sein obdachloser Freund, der da wohnt. Also ich fand auf jeden Fall lustig, komische Parallelen zu so anderen Real-Menschen-Serien und die ich gerne mag und deswegen mochte ich das ganz gerne.
Wie heißt nochmal der Schauspieler, der BoJack spricht?
Will Arnett.
Will Arnett.
Das ist Harry den liebe ich.
Den wir natürlich lieben aus Arrested Development.
Ja. Und ist das ein bisschen so, dass die auch schon Ähnlichkeiten haben? Ich meine, Aaron Paul, die Figur von Aaron Paul ist halt auch so ein kleiner mit kurzen Haaren und stoppelig und Will Arnett ist sehr groß und spielt auch immer solche komischen, ein bisschen dümmlichen Arschloch-Leute. Naja, ich habe mich gefragt, ob die mit reingezeichnet haben oder ob ich mir das eingebildet habe.
Ich glaube schon, ne? Oder ist wahrscheinlich einfach sehr gut gecastet.
Man kann auch Horsing Around gucken, ne? Die Sitcom in der Sitcom, wie heißt denn das? Also Horsing Around ist ja quasi die Serie, mit der BoJack Horseman, ich habe noch nie so oft das Wort Horse gesagt, bekannt geworden ist. Also eine Fiktion in der Fiktion. Und ich habe bei Netflix gesehen, dass man auch Horsing Around gucken kann. Also diese
Wirklich?
Serie.
Wirklich? Das habe ich selber noch nicht geguckt.
Ja. Musst du mal gucken. Als Hardcore-Fan solltest du es wissen, Stefan A.
Okay, muss ich nachholen. Mach ich nach. Ist jetzt ein Pferdepodcast geworden, ne?
Ja, aber ich bin Fan davon. Wartet, bis ich die Knotenhalfter hole. Was ist sonst aktueller Kram, den du hast, so generell ein Genre, was dich sehr kriegt? Oder Sachen, mit denen du gar nichts anfangen kannst? Muss es bei dir es muss nicht Comedy sein, richtig? Aber
ich bin ein mega offener Typ. Also
ja, so kommst du auch an. Rüber, vor allem im Internet.
Das ist genau die Public-Person, an der ich hart arbeite.
Aber ich kann zum Beispiel nicht hier Pistolen-Krimi-Sachen sind so gar nicht meins. Fantasy kann ich auch nicht, Mystery sehr gut.
Ja. Stimmt, Fantasy bin ich auch kein, da komme ich nie so richtig rein. Ja, also ich habe auch, ehrlich gesagt, Game of Thrones habe ich erste Folge geguckt und dann bin ich nie wieder reingestiegen.
Ich habe zweimal versucht, das ging einfach. Es war mir zu viel Drachen und zu viel Fell, ist wirklich so. Ja, wenn man so gar nicht damit.
Und ich glaube auch allen, dass das toll ist, aber es ist irgendwie nicht mein Ding. Ja. Und jetzt habe ich keine Lust mehr, mich da reinzubegeben, weil
ich weiß,
das ist
auch beim zweiten Mal
so ein Monat, den ich irgendwo verschwinden muss, um mir das alles anzugucken. Ja. Und
Ja, so, ja. Nee. Okay. Ja. Gut, dann lieber Real Life Stuff. Wir haben lauter Real Life Stuff. Wir haben richtig krassen Real Life Stuff heute.
Ja, worüber reden wir jetzt?
Ein bisschen schon. Mir ist egal. Womit wollt ihr anfangen?
Dann lass uns doch über den Real Life Stuff reden. Über Very English Scandal.
Es ist beides Real Life. Afterlife ist auch ein bisschen Real Life. Ja, wir fangen an mit Very English Scandal übrigens.
Was habe ich gesagt?
British, glaube ich.
Ah, nee, ich meine Englisch.
Ja. Okay.
Du guckst mich so an, als ob ich jetzt erklären müsste, worum es geht.
Nee, ich bin heute so hart vorbereitet, dass ich erklären könnte, worum es geht. okay, Very English Scandal läuft, wurden in Deutschland, das weiß ich nicht, BBC war's?
Ja, auf Amazon, auf Prime, man muss aber irgendwie, das ist auf so einem Unterkanal von Prime, aber man kann es irgendwie auf Prime gucken.
Stimmt, die haben jetzt auch noch so verschiedene Prime.
Und nur auf Deutsch tatsächlich. Ich wollte es mir vorhin auf Englisch anschauen, ja.
Hättest du doch was gesagt, weil...
Stefan war auf Dienstreise und deswegen hat er es auf Stefan hat es auf Englisch übersetzen lassen.
Deutsch? Das ist wirklich nur auf Deutsch. Deswegen hat es auch nur einen Stern. Ich habe mich da so durchgekriegt und dachte, das ist eine Serie, die wir einer von fünf Sternen.
Man kann es nicht.
Ich habe dann gekauft. Ich habe dann 3 Euro bezahlt für eine englische Folge.
Ich wollte gerade sagen, genau. Dann bitte unbedingt tun.
Ein Teil von mir dachte kurz auch, vielleicht wäre Deutsch besser, weil auch wenn ich jetzt noch gar nichts erzählt habe, das ist immerhin britisch und auch noch dachte ich eine Verbindung zu Politik und dachte ich werde nicht ein Wort verstehen. Aber darum gab es ja überhaupt nicht darum. Geht, ist es sehr leicht zu verstehen und total charmant leider auch auf Englisch. Da sollte man wirklich, wirklich, wirklich nicht auf Deutsch gucken.
Sonst jetzt erzähl ich, worum es geht.
Es ist eine Miniserie, 3 Folgen, knapp eine Stunde, glaube ich, lief auf der BBC und ist die Verfilmung von einem Buch, was wiederum ein True Crime Buch über einen echten Fall ist, der stattgefunden hat in den 60er Jahren in England. Und zwar geht es um Jeremy Thorpe, der damals Parteiführer? Nee, das klingt falsch.
Ja, aber
Vorsitzender.
War noch nicht.
Ach so.
War noch nicht. Aber,
naja, dann irgendwie so wird.
Abgeordneter
62. Und die ganze Serie zieht sich bis 1979, glaube ich, und handelt im Grunde vom Privatleben von Jeremy Thorpe, dem eine homosexuelle Affäre nachgesagt wurde. Ich weiß gar nicht so richtig bewiesen.
Naja, aber er hatte sie doch.
Naja, laut dem, was wir gesehen haben. Aber ich weiß gar nicht, ob man das offiziell so nennen darf.
Ja!
Wurde das ihm bewiesen? Alle Sachen wurden...
Da
wurde ja so viel gelogen in der Serie, dass ich nicht mehr wusste. Also Jeremy Thorpe hatte halt eine Affäre mit einem Jungen, dessen Namen habe ich vergessen, Scott. Der hat ja auch häufig gewechselt, den Namen. Mit einem
Norman Scott.
Und im Grunde beschäftigt sich die ganze Serie damit, wie das zustande kam, wie die sich kennengelernt haben, wie sie sich wieder loswerden wollten, beziehungsweise Jeremy Thorpe als Mitglied des Parlaments den wieder loswerden wollte, um nicht seinen Ruf und seine politische Karriere zu gefährden. Und begleitet die beiden über verschiedene Jahre und verschiedene Versuche, den einen wieder loszuwerden.
Schlecht hast du selten was zusammengefasst.
Wirklich? Aber ich finde, es ist genau das. Man sieht auf der einen Seite immer Jeremy Thorpe, der seine Affäre loswerden will, damit ihm sein Job nicht flöten geht. Und Norman Scott, der sehr gerne dazu stehen möchte, zu dieser Affäre. Und außerdem seine National Security Card, was sehr zauberhaft ist, einfach nur dringend von Jeremy Thorpe braucht, um überleben zu können. Mach's besser, wenn ich es nicht mache.
Also ich glaube, man muss schon sagen, dass Jeremy Thorpe ein Riesenarschloch ist und total viel Macht hat und fast völlig schwul ist, zu 80%, wie er selber sagt. aber dazu öffentlich nicht stehen kann, zum einen, weil es ihn ruinieren würde und zum anderen, weil es schlicht auch verboten ist zu der Zeit in England.
Ah ja, gut. Das stimmt.
Und Norman ist halt sehr schwul, sehr tuntig, feminin und völlig machtlos. Also der Politiker hat die totale Macht, der ist völlig machtlos. Am Anfang ist die Beziehung so ein bisschen, dass Thorpe ihn auch schützt und ihm was Gutes tut, dass wohl der erste Mensch ist, der irgendwie mal wirklich ein bisschen nett zu ihm ist, aber dann auch gleich das für Geschlechtsverkehr nutzt, die Gelegenheit, um es freundlich zu formulieren, und ihn dann aber total fallen lässt, wenn er ihm irgendwann auf den Keks geht und weil er inzwischen schon so viele andere Verhältnisse hat, ihn dann loswerden will und dann halt immer dadurch bedroht ist, dass der Typ ihn erpressen kann und damit an die Öffentlichkeit geben kann und ihn dann ruiniert. Und dann ist schon der Plot, dass er sehr, sehr mit sehr, sehr drastischen Mitteln ihn loswerden will.
Ich wusste nicht, wie weit die das wollen oder nicht. Aber das stimmt, es sind drastische Mittel, was ich dann später übrigens auch verwirrend finde. Vielleicht werden wir da nochmal gleich drüber reden. Aber sag erst mal oder sagt ihr mal, wie ihr es fandet, das, was ihr gesehen habt.
Stefan, sag du mal.
Ich habe nur die erste Folge geguckt, um mich jetzt hier vorzubereiten und ich fand es sehr schnell erzählt. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber da wird sehr rasant, wird in der ersten Folge, werden so die Jahre durchgespult und ich hatte zwischendurch das Gefühl, dass ich gerne einen leicht langsameren Takt gehabt hätte.
Die Jahre gehen tatsächlich schnell. Ich neige dazu, manchmal in die Nudeln zu gucken, nennen wir das. Wenn man kurz einmal woanders hingeguckt hat und dann hat man direkt die Einblendung der Jahreszahl verpeilt. Mhm. Und ich erinnere mich an so einen Moment, wo da stand 1975 und dachte, warte mal, war nicht eben noch Anfang der 60er Jahre? Das ist ein Zeichen dafür, dass du recht hast. Das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm.
Und die erste Folge endet ja damit, dass er dann sagt, so, okay, wir müssen ihn jetzt umbringen. Und das ist dann so der große Cliffhanger. Ja. Aber in dem Moment hatte ich das Gefühl, okay, ich habe jetzt die Vorschau gesehen. Ich habe jetzt eine Stunde lang Vorschau gesehen oder so ein Teaser für den Rest der Show.
Das hatte ich nicht.
Ging euch das nicht so? Also weil ich glaube, wenn man das ein bisschen langsam erzählen würde, hätte man mehr Chance, das psychologischer als ein bisschen tiefer aufzustellen. Weil ich hatte, ich fand es dann sehr, mir hat das trotzdem gut gefallen, aber es hatte so was Leichtes von, wir stellen das jetzt so hin und ihr müsst es akzeptieren und dann erzählen wir weiter.
Also es ist sehr albern. Vielleicht müssen wir dann doch nochmal sagen, die drastischen Mittel, ich mache nicht, wie ich es finde, sondern nur die drastischen Mittel sind unterm Strich dann tatsächlich, dass Jeremy Thorpe beschließt, Norman Scott umzubringen oder umbringen zu lassen, weil er einfach wirklich große Angst hat. Es gibt Liebesbriefe, die von A nach B gereicht werden, dass das rauskommt. Und das wird dann aber, wie die gesamte Serie, die ist ja sehr amüsant. Vielleicht muss man das noch so als Genre dazu sagen. Es ist ja gar kein Drama, sondern es hat sogar manchmal was Albernes, etwas immer Amüsantes, oft auch Lustiges, sodass ich zumindest an wichtigen Stellen wie lass den mal umbringen, so ein bisschen verwirrt davon war und dachte, machen wir jetzt Spaß oder meinen wir das ernst? Weil ich kannte die Geschichte im Original nicht. Also es ist eine lustige Serie. Oder amüsant irgendwie fand ich das
richtige
Wort. Also auf
jeden Fall unterhaltsam, schnell.
Nicht politisch, es geht schon sehr aber jetzt politisch. Nicht politisch im Sinne von die Politik in also davon abgesehen, dass Homosexualität verboten war. Ich hatte nicht das Gefühl.
Doch, weil es geht natürlich parallel, erzählt es natürlich auch die Geschichte des Umgangs mit Homosexualität, also dass es zu der Zeit einfach verboten war. Es gibt dann diesen ganzen Strang, dass es dann tatsächlich einen Politiker gibt, der für die Dekriminalisierung kämpft, weil sich sein Bruder, wie viele andere junge Männer, umgebracht hat, weil er schwul ist. Mhm. Und natürlich diese ganze Verlogenheit der Politik auch, zu sagen, du kannst dir als einflussreicher schwuler Politiker, du schaffst dir dann halt eine Ehefrau an, aber du kannst im Grunde alles erlauben, solange es nicht auffliegt. Ich finde es dann schon.
Vollkommen. Bei Politik denke ich dann immer das über Klimawandel und so. Weil mein erster Gedanke war tatsächlich, als ich es gesehen habe, oh nein, weil das fängt halt an mit so einem Plädoyer oder mit einer Rede im Abgeordnetenhaus oder wie auch immer das heißt. Und so ein Teil von mir dachte kurz, oh, jetzt nicht britische allgemeine Politik, dann denke ich bin sofort wieder raus. Aber natürlich ist es beim Thema Homosexualität total politisch und auch sehr detailliert.
Es ist gleichzeitig total rasant, es ist unterhaltsam, es ist lustig, es ist auch erschreckend. Haben wir überhaupt schon erwähnt, dass Hugh Grant diesen Mann spielt?
Nein.
Das ist vielleicht kein unwesentliches Detail.
Ja, vielleicht ist
das
relevant.
Weil es macht so viel Spaß, Hugh Grant zuzugucken als dieses Riesenarschloch, der wirklich ein unfassbares Arschloch ist. Was ich schon schön finde, Hugh Grant mal als so ein Arschloch zu sehen.
Ja.
Aber gleichzeitig, finde ich, ist der auch so gespielt, dass man so ein bisschen ihn auch versteht. Also er ist jetzt nicht nur ein Arschloch, wo man so sich den anguckt und denkt, warum ist der so scheiße?
Nein, er ist ein super Arschloch.
Er ist ein super Arschloch.
Ein freundliches Arschloch.
Ja,
freundlich immer
aber
falsch.
Aber der hat auch selber offensichtlich so viel Spaß dabei.
Aber alles, was Hugh Grant auch kann und sonst immer nur neben Julia Roberts oder so schönen amerikanischen Frauen machen musste, nämlich diese Steifheit und dieses auch so ein bisschen die Verachtung gegenüber allem Möglichen in den Augen, macht jetzt endlich Sinn da. Wirkt nicht anders. Er wirkt exakt wie Hugh Grant aus den anderen, als wenn sein Potenzial jetzt mitspielen darf. Mein Kopfhörer habe ich gerade kaputt gezogen.
Und er auch so einen alten, älteren Mann zumindest spielen.
Da war ich nicht sicher, war der alt geschminkt oder ist der inzwischen so alt? Also ich meine, der hat natürlich so 60er-Jahre Haare. Aber im Gesicht ist auch schon eine Menge.
Ich glaube, in der ältesten Rückblende sieht man, da haben sie einfach ein paar Altersflecken weggemacht. Oder beziehungsweise haben sie ihm die später drauf geschminkt. So.
Ja.
Da sieht er ein bisschen jünger aus.
Aber also, die Falten und das ganze Grund?
Ich glaube, die Falten sind relativ echt, ja.
Da war ich auch.
Aber die sind toll, oder?
Die sind super,
der
ja.
Der ist mega also, sexy. Ich fand den schon immer sexy.
Die beste Szene in der ersten Folge war diese Analsex-Szene, wo er dann mit diesem kleinen Döschen mit der Creme reinkommt und der andere auf dem und das auch einem, also fand ich, das macht die ganze Serie total modern, weil das eigentlich so eine, jetzt kommt hier Technik rein.
Ja, ach, Max, ich glaube, ich habe hier irgendwas rausgezogen, weil ich rumgehampelt habe. Ach, guck, wie der Max zu meinen Füßen rumsitzt. Dankeschön. Ach, so. Da seid ihr wieder.
Ja. Ja. Die beste Szene in der ersten Folge fand ich diese Analsex-Szene, wo er dann reinkommt mit diesem kleinen Döschen mit der Creme und der andere auf dem Bett sitzt. Und das hat die Szene für mich auch total in die Gegenwart geholt, weil ich da noch nicht genau wusste, ist jetzt die Ben Whishaw-Figur, der Scott oder wie?
Ja, Norman.
Norman Scott. Ist der wirklich schwul oder wird der jetzt quasi, es ist ja definitiv eine Missbrauchsgeschichte, aber in dem Moment wusste ich nicht, okay, ist der schwul oder redet der andere ihm ein, dass er jetzt schwul ist und wie läuft das jetzt? Und er fängt ja auch an zu weinen, dann tröstet Hugh Grant ihn und ist aber Hugh Grant. Aber Hugh Grant, der falsch abwiegt, der auf einmal so einer Weinstein-Epstein-Schiene ist. Aber das macht natürlich auf so eine perverse Art total Spaß, denen zuzugucken. Ja.
Ja.
Aber das finde ich ein gutes Beispiel, die Szene, weil eigentlich geht das gar nicht, was die da machen. Mhm. Weil du zeigst wirklich einen Missbrauch. Sie zeigen das auch als Missbrauch. Und trotzdem ist es fast amüsant, wie sie es zeigen. Eigentlich dürfte das nicht zusammengehen. Und ich finde, das funktioniert aber auf beiden Ebenen. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie es verharmlosen. Und gleichzeitig hat man so einen Moment.
Ich finde es ja noch, weil es so diese Trostlosigkeit, dieses Deckchen, dieses Handtuch, was er dann noch mitbringt, so hier, das legen wir mal drunter. Und dann zeigt er so, hier, übrigens hinter der Wand ist meine Mutter, also nicht so laut schreien.
Es ist auch ganz furchtbar, aber man wird ja nicht depressiv vom Gucken, sondern im Gegenteil ist die Art, wie er diese Vaseline-Dose da hinstellt, es ist auch eine Art Pointe. Es ist ganz furchtbar,
das
schwarzer Humor.
Ja, das verwirrt mich daran am meisten, dass ich manchmal nicht so richtig weiß und ich habe eigentlich Bock auf schwarzen Humor und auf furchtbar sowieso. Das Trostlose daran finde ich schön, das berührt mich, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, das macht, dass ich es gerne sehe und dann ist es mir manchmal wirklich fast ein bisschen zu lustig. Also als die dann anfangen, diesen Mord zu planen, es ist mir im Grunde egal. Ich weiß, es ist ja jetzt nur eine Serie, aber ein Teil von mir denkt trotzdem, was will die gerade von mir? Wenn die wirklich planen, wie umbringen, wo umbringen, wer könnte das machen und das die ganze Zeit so wahnsinnig slapstickig erzählt wird, dann gab es schon zumindest einen Moment, wo ich dachte, ich weiß nicht, was die wollen von mir, was die wollen, dass ich fühle dabei auch, bei so einem ernsten Thema, weil ich diese Missbrauchsszene fand ich wirklich selber auch super gruselig, obwohl das eigentlich ganz kurz war, nur wie der dem so nahe kommt und den küsst und man, da werde ich,
Andererseits macht, also das finde ich dann als Autor, das macht ihn ja, also für mich hat das ihn total klein gemacht, weil das die Trostlosigkeit von seinem ganzen Handeln.
Ja.
Also das ist ja Sex für andere Leute, das ist also super erfüllen und toll. Bei ihm ist es so runtergebrochen auf Macht und hier wird irgendwie so eine Funktion erfüllt. Wir legen noch die Decke drunter. Hier ist die Dose. Ja,
volle Kontrolle.
Ja. Und es wirkt einfach, also du merkst einfach, was für ein kleiner Wurm er eigentlich ist.
Ja.
Aber es ist halt dieses Slapstickhafte, also das ist sehr dicht an der Realität, die ganze Geschichte. Also,
ja, das hat mich daran so verwirrt. Genau. Sonst hätte ich einfach gedacht, na gut, dann haben die sich was Lustiges ausgedacht.
Nein, das macht sie auch an der Stelle, wo man eigentlich würde man ja, wenn es jetzt nur eine Fiktion wäre, würde man denken, echt, den umbringen? Und wenn du, also ich meine, es reicht jetzt nicht, dass das Wirklichkeit ist, aber es ist einfach Wirklichkeit.
Ja,
das
macht es absurder nochmal.
Aber dieser Mordversuch, der dann tatsächlich ja stattfindet, ist wirklich so gewesen. Also es war jetzt niemand dabei, aber es spricht alles dafür, dass auch das in dieser slapstickhaften, missglückten Art so war. Und da wird natürlich damals niemand gedacht haben, so, wenn ich da in 30 Jahren einen Film drüber sehe, ist es lustig. Ja. Aber
es ist irre, wie viele Sachen können denn auch schief gehen in so einer, also jetzt müssen wir wahrscheinlich wirklich aufpassen, dass man nicht zu viel erklärt, aber allein die Planung des Mordes und die Umsetzung des Mordes und es ist wirklich wie, als wenn jemand wirklich Lustiges nochmal so eine Slapstick-Nummer geschrieben hat und dann im Kopf zu haben, oh Gott, ist das wirklich so passiert? Wie doof, wie schwer kann es denn sein, jemanden umzubringen? Es gab wirklich einen Moment, wo ich dachte, komm, ich mach das.
Ich weiß nicht, ob das Gefühl ist, was die Serie...
Aber das ist alles so nah, sagst du, daran, dass das jetzt nicht ein komödiantischer Schachzug von wem, vom Showrunner, mein neues Lieblingswort war, sondern es...
Ich habe das jetzt nicht 1:1 verglichen, aber viele Sachen, wenn du das so nachliest, waren so ähnlich. Die haben es bestimmt an irgendeiner Stelle mal hier geschraubt und da gedreht. Das ist jetzt keine Dokumentation.
Ja.
Aber viele von diesen völlig absurden Wendungen sind schon so passiert. Auch dieser völlig absurde Prozess. Wir sagen jetzt nicht, wie es ausgeht,
Ja, das ist.
Das glaubt man ja auch
alles
nicht.
Also es ist schon irgendwie cool. Und jetzt, wo wir so viel drüber reden, merke ich, das war wirklich ganz schön dicht. Also es ist einfach eine Menge passiert. Ja. Auch in 3 Folgen sind ja dann nur 3. Und das geht, ich glaube, die Geschwindigkeit, die dich, Stefan A., das ist irgendwie falsch, Stefan Stuckmann, am Anfang so ein bisschen überfordert hat, das wird auch nicht weniger. Da wird, wie gesagt, unterm Strich sind wir dann irgendwann mal in 1979. Also da wären raue Mengen Jahre und raue Mengen Erlebnisse durchgeballert ohne Ende. Aber ich fand es unterm Strich trotzdem voll schön. Ich fand es auch, Achtung, Was war das für ein aufregendes neues geblinkt? Geräusch?
Oh, das.
Jemand Pizza bestellt?
Was iPad hat geblinkt.
Naja, warum nicht? Wir können uns so Geräusche leisten.
Ja.
Es hat schon wieder bei mir weihnachtlich eingeschlagen. Das ist immer ein bisschen weird. Aber sobald Sachen britisch sind und alt sind, fühle ich mich sofort wie bei Harry Potter. Und dann wird mir ganz gemütlich und weihnachtlich. Ich habe es im Bett gesehen und dachte, ach, so eine schöne Stimmung, um jetzt noch so einen Glühwein zu trinken. Ich habe es sehr geliebt. Es hat mich komplett in den Herbst wieder reingeschmissen.
Es ist auch deshalb einfach schon toll zu gucken. Deswegen muss man es auf Englisch gucken, wegen der Art, wie die sprechen, den englischen Akzent, der jetzt auch nicht schwer zu verstehen ist, oder?
Dem Vokabular, das meinte ich mit nicht politisch und so weiter und so fort.
Aber auch die Autos, wie die Straßen, wie die Städte aussehen, wie die sich anziehen, wie die beim Mittagessen, diese ganze Dekadenz, auch dieser Politiker, mit der die von der ersten
Szene. Das Tatar, mit dem es anfing und wie das Ei, das habe ich geliebt.
Und dann der Pudding, der dann zwischendurch Tatar so gelöffelt wird. Und so. Ja, das ist super.
Wir müssen noch kurz reden über Ben Whishaw, der den Norman Scott spielt und irgendwie ganz toll spielt, aber der echte Norman Scott hat sich beschwert. Weil das ist ja der Einzige, der noch lebt von all denen, und der hat hinterher gesagt, also ja, man kann ja künstlerische Freiheit und so, aber er wäre halt nicht dieses tuntige, kleine, schwache Mäuschen, als dass er da dargestellt wurde. Wobei
der
ich finde,
hat auch immer noch nicht seine National Security Card, insofern kann sein, dass es nicht stimmt, was
er
sagt.
Ich finde, er hat auch nur halbrecht, weil die Serie schon ganz geschickt ist. Also klar ist das im Grunde so ein Klischee-Schwuler, der da vorkommt, aber es wird sogar auch ausgesprochen, ich glaube sogar in der ersten Folge gleich, dass der eigentlich die starke Figur ist, dass diese ganzen mächtigen Politiker, dass das alles eigentlich die schwachen Arschlöcher sind, die auch nicht zu sich stehen können und auf eine Art er der Starke ist. Aber der war so ein bisschen unglücklich.
Dabei hat er dann in der dritten Folge bei dem Prozess einen sehr schönen, spätestens da so einen Auftritt, der eine starke, also damit verrät man vielleicht nicht zu viel, aber ja, ach süß, da hat er sich beschwert und fand sich ein bisschen zu tuntig.
Ja.
Naja, ich kann den aber gut leiden. Der hat auch bei The Lobster mitgespielt, bei diesem super weirden Film über, habt ihr den gesehen?
Mega weirder Film, ja.
Weird und gut, und aber auch weird.
Ich habe mich super geärgert über den Film.
Nee, ich fand beide. Ich war immer, aber hast du auch nicht gesehen? Sehr grob, waren das die Coen? Ist das so ein Coen-Brüder?
Nee, das ist dieser Grieche, der jetzt auch diesen Film mit der Königin gemacht hat, den Oscar gewonnen hat. Der war super. Wie hieß der denn? The Favorite? Der ist großartig.
Das
ist
einer Olivia Colman, habe ich auch noch nicht gesehen.
Das ist einer der besten Filme des letzten Jahres. Aber The Lobster fand ich schon gut.
Ist auch egal. Da hat er mitgespielt und wo hat er denn noch? Ich hatte das auch noch gegoogelt. Bei irgendwas, was
das
ich
Parfüm
auch gesehen
hat
er, hatte.
Ich, gemacht. Ja, also den alten Film, nicht die Serie.
Ja.
Genau.
Na klar, weil der auch so ein tolles, weirdes Gesicht hat. Der kann doch so.
Und es gab so eine BBC-Serie, die war ganz toll. 2 Staffeln über so eine Nachrichtensendung in den 50ern. Die hieß
The Anchorman. Spielt wieder nur an.
Geheimtipp, muss man mal googeln, aber auch über 10 Jahre alt. Aber ganz toll, da gab es 2 Staffeln. Wie hieß denn das? Habe ich vergessen.
Naja.
Aber ganz tolle Serie.
Sollen die Leute selber googeln?
Mir hat er aber hier nicht so gefallen. Also ist aber, glaube ich, wahrscheinlich auch eine Regiefrage. Ich fand ihn so ein bisschen zu irrlichternd und.
Zu was?
Irrlichternd, butterweich, luschig.
Irrlichternd.
Ja.
Naja, der ist schon auch kaputt. Also
kaputt ist ja auf jeden Fall. Also vielleicht mir fehlt noch das richtige Wort. Ich fand es ein bisschen
kaputt ist der Fachausdruck, glaube ich.
Wobei der sich ja dann auch noch mal über die 2 Folgen. Also der hat auch der nimmt ja so eine Entwicklung. Da findet ja eine Entwicklung statt bei dem. Also ich kann sein, dass man den in der ersten Folge vielleicht noch so findet und das wird so ein bisschen.
Aber wie viel Spaß das auch macht dem. Der ist ja zwischendurch dann in Irland und in Dublin und macht so Karriere als Model. Das sind glaube ich auch nur 5 Minuten. Das ist auch, weil du. Achso, das wollte ich vorhin auch sagen, weil du sagst, man hat nicht so richtig die Chance, dass jetzt also wirklich psychologisch entblättert wird das nicht. Ich finde, so in die Tiefe geht das nicht. Die haben Spaß daran, das zu zeigen, auch das so historisch auszustatten. Wirklich eine psychologische Untersuchung der Charaktere ist es nicht. Aber dem diese, weiß nicht, 3 oder 5 Minuten in Dublin allein zuzugucken, wie der kurz Modelkarriere macht, es macht wirklich Spaß. Ja.
Es ist aber auch so absurd, weil das wirklich in gefühlt 2,5 Minuten wird das durch. Oh, er wird entdeckt, er macht Karriere.
Ja, er ist durch.
Ihm steigt es zu Kopf, er nimmt Drogen, er hat Augenringe. Jetzt kommt er
vorbei.
Oh, er ist aufgeschmissen.
Aber das ist ja zu schnell, oder?
Es war mir ein Ticken zu schnell, aber
es ist wirklich genau meine Aufmerksamkeit.
Ich glaube aber auch, die hatten nicht viel Geld in dieser Serie, weil wenn man so hinguckt, wie die Filme, die sind auch super oft nah dran und man, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber die haben das super gut drauf, einfach große Welt zu erzählen, ohne große Welt zu zeigen.
Mir ist aufgefallen, dass oft so die Straßenaufnahmen wirklich so sind von unten, dass du wirklich nur so ein Gebäude drauf hast, sodass sie nicht...
Ah, dass nebenan London noch weiter London sein kann und man aber ein altes Haus hat. Ja. Da habe ich gar nicht, sowas lieb ich jetzt.
Ja,
ich
oder ganz oft, du weißt, die haben den Raum, den du siehst, es gibt nur die Wand. die hinter der Figur ist. Da sitzt jemand am Schreibtisch und du weißt, den Rest haben die gar nicht gebaut. Es gibt nur diese eine Einstellung. Oder wenn er im Parlament spricht, so, du siehst nie, also du hast immer nur eine Nahaufnahme, wo hinter in die Stühle sind, diese grünen Sessel. Und du siehst, du bist nie weiter weg. Du hast nie eine Totale vom Parlament. Aber wenn man das so kennt, braucht man nur diese eine Einstellung und denkt so, spricht im Parlament. Und es ist total akzeptiert.
Du bist so ein guter Executive Producer. Vielleicht müssen wir dir hier irgendwo so eine ganz kleine Ecke bauen.
So eine Showrunner-Ecke.
Ja, eine Showrunner-Ecke, dass wir so professionellen Kram zwischendurch mal abfragen können. Oder dass du zwischendurch sowas mal einwirfst. Auf sowas achte ich ja gar nicht.
Aber hatte ich das, also dir fällt das auf, weil du so einen professionellen Blick auch dafür hast, aber hat dich das gestört? Oder war es egal?
Nee, mir ist es egal, weil ich finde ja immer toll, wenn Leute, bei Eichwald hatten wir in der ersten Staffel haben wir super wenig Geld und dann, ich finde es immer spannend zu sehen, wie man damit umgehen kann und wie man quasi mit wenig Geld trotzdem eine Welt erzeugen kann, die viel größer aussieht.
Wie viel Beton habt ihr verbraucht in den zwei Staffeln? Eichwald spielt quasi nur in und vor Beton, kann man so sagen.
Weil sie kein Geld hatten.
Nein, weil es auch im Bundestag ja so aussieht. Aber es ist schon. Hatte die vielleicht nur eine Betonwand, die ihr so hin und her geschoben? Sag's ehrlich.
Nein, das war in der zweiten Staffel, war das teilweise richtig teurer Beton. Okay. Ja, da war dieses. Wir waren in diesem Krematorium am Baumschulweg. Ich habe echte Leichen gesehen. Und die haben im Keller so ein Hochregal-Sarglager, wie bei Amazon. Da fährt so ein Roboter rum. Die Särge haben so eine. Wie heißt das? So eine
Code?
Kein QR-Code, dieser Strichcode, so ein Barcode. Ja. Dann guckt der Roboter, wo es der sagt, zieht den raus und fährt ihn zum Ofen. Ja, und wir haben ein Stockwerk drüber gedreht, weil da ist diese riesige Halle und das ist ja der gleiche Architekt, Axel Schultes vom Kanzleramt. Und deswegen sieht das da aus wie Regierungsviertel.
Das ist aber nicht euer Büro, ist das.
Da haben wir so Zwischenszenen gedreht, wo man dann Untersuchungsausschuss erzählt und große weite Berlin-Welt.
Okay.
Und das Büro war woanders.
Es ist alles
grau. Nicht echt. Ich habe das Gefühl, es ist alles nicht echt im Fernsehen.
Es ist alles grau. Es ist die grauste Serie der Welt.
Okay.
Ja, weil Politik grau ist.
Und siehste, es hatte noch so eine Metapher.
Ja, ich merke schon. Aber wir halten fest, wir fanden es gut. Soweit. Richtig?
Ich fand's sehr gut. Ich wollte noch zwei Namen droppen. Stephen Frears ist der Regisseur, den kennt man von Mein wunderbarer Waschsalon, High Fidelity und The Queen.
Mhm.
Und Autor ist Russell T. Davis, über den wir letzte Woche gesprochen haben, weil er Years and Years geschrieben hat.
Ah,
und
ja,
Queer as Folk und so quasi der englische aktuelle Themenfernseh.
Ja. Wir haben Britenwoche, fällt mir gerade ein.
Oh ja.
Naja, eigentlich nicht nur bei den beiden Hauptthemen. Briten- und Pferdchenwoche.
Also von mir totale
Ich fand es ziemlich gut, keine Superempfehlung, aber auf jeden Fall eine Empfehlung. Und
okay, dann gucke ich es zu Ende. Also ich habe schon Spaß gehabt. Ich werde es weiterschauen.
Ja,
das auch für 2,99 pro Folge.
Und es ist tatsächlich, Hugh Grant ist schon ganz schön toll. Das haben wir vielleicht noch nicht doll genug gesagt, weil der wirklich diese Verachtung, ich liebe vor allem dieses Ungehaltene. Der ist ja auch recht cholerisch, wobei cholerisch nicht, aber schon ungehalten. Und ich liebe, wie man dem das in den Augen ansieht, wie er es spielt. Und ein Teil von mir glaubt, dass das einfach Hugh Grant ist. Ich meine, der scheint ja irgendwie auch so ein, zwei Probleme zu haben. Vielleicht ist der das. Doch. Der ist doch auch dauernd.
Da
hätte man was von gehört, das ist richtig. Ich kenne den persönlich ganz gut und deswegen ist es mir jetzt rausgerutscht. Das liebe ich sehr und ich finde ihn gleichzeitig auch ein bisschen heiß mit all der Macht- und Scheiße-Seiigkeit. Ich bin nur offen.
Ja.
Ein bisschen heiß ist es schon.
Fand
und es
ist
halt auch Hugh Grant, ich meine, come on. Ja.
Nee, vor allem, es geht los. Und ich habe gedacht, aber die ersten Minuten kommt man ja so rein, diese britische Politik. Ich dachte, da war vorher noch alles in Ordnung. Weil ich habe mir die ganze Woche diesen Brexit-Scheiß eingezogen wieder.
Und,
und dann auf einmal kippt das und denkst so, war immer scheiße.
War auch nicht alles, war noch nicht alles in Ordnung.
Nein. So, machen wir weiter mit britisch.
Ja.
Nämlich, und das passiert ja auch selten, im Grunde über 12 Ecken einer Empfehlung vom Anrufbeantworter letztes Mal, wo man meinte, wir sollten...
eigentlich nur eine Ecke. Was wir denn von Extras von Ricky Gervais halten würden.
Ja, genau. Wir sollten das gucken und haben beschlossen, stattdessen lieber Afterlife, die aktuelle Serie von Ricky Gervais, auf
Netflix
zu gucken und machen das. Haben das gemacht. Jetzt musst du zusammenfassen.
Mist, das habe ich mir vorher nicht gut überlegt. Mhm. Ricky Gervais spielt so einen mittelalteren Mann, dessen Frau gestorben ist und der daran völlig zerbricht. Und zwar in dem Sinne, dass er im Grunde wahnsinnig wütend ist auf die Welt, sich wahnsinnig gehen lässt und beschließt, dass es auch überhaupt keinen Grund gibt, nett zu sein zu Menschen. Man kommt irgendwie nicht weiter, wenn man nett ist und freundlich, man muss Arschloch sein, dann gewinnt man. Der ist Spielt in so einem eigentlich so einem klassischen englischen Comedy-Universum in einer Kleinstadt mit einer kleinen Anzeigenzeitung, wo er arbeitet als Journalist. Die ganze Zeit dann so Geschichten hat, wie dass irgendjemand eine Kartoffel entdeckt hat, die wie Lionel Richie aussieht und er dann da hinfahren darf und darüber berichten, wozu er jetzt noch weniger Bock hat als früher.
Ich würde jederzeit eine Kartoffel sehen wollen, die aussieht wie Lionel Richie.
Ja, das ist eigentlich schon die Inhaltsangabe.
Heißt Tony und na, der Chef, vielleicht ist das noch wichtig, weil der sein Chef in der Zeitung ist sein Schwager, also der Bruder von seiner verstorbenen, an Krebs verstorbenen Frau und der Vater von einem Sohn, Punkt, dessen Onkel Ricky Gervais im Grunde ist. Ach nee, und sein Vater ist im Pflegeheim, das ist vielleicht auch noch wichtig, weil der Demenz hat und den besucht er regelmäßig und das sind so die Stationen, die man eigentlich da immer nur sieht.
Genau,
ne?
Es gibt dann noch so einen, den Typen, der die Zeitung eigentlich austragen soll, das aber meistens nicht tut, weil er von dem Geld dann einfach nur sich Drogen kauft.
Ja.
Also es gibt so eine, eigentlich eine ganz erstaunlich große Zahl.
Das ist ein großes Universum, fällt mir auch gerade ein, wer noch alles mitspielt. Vielleicht lässt
genau, es gibt verschiedene, es gibt den Fotografen in der Zeitung, es gibt so eine Frau, die dann neu anfängt als Praktikantin oder Volontärin oder irgendwas.
Eine Prostituierte, die er trifft, einen drogensüchtigen Freund, den er noch hat und so. Menge Leute, ich hab's geliebt.
Haben wir schon gesagt, dass es Afterlife heißt? Heißt ja. Afterlife.
Heißt Afterlife, weil es im Grunde vermutlich um das Leben danach geht. Und weil es, glaube ich, auch immer ein bisschen mit diesem Gedanken an, wenn man so unglücklich ist, macht es Sinn, sich umzubringen, ja oder nein. Ich glaube, dass zumindest mit diesem Gedanken da regelmäßig gespielt wird. Ich habe komisch Sachen gehört, dass das nicht so gut sei und deswegen habe ich es mir nie angeguckt, obwohl, nee, jetzt nicht nur von dir. Nee, aber auch von woanders. Das liegt schon ewig in meiner Liste bei Netflix und ich habe es nie geguckt und jetzt dachten wir, lass doch mal gucken und ich finde Ricky Gervais eigentlich ganz gut und ich fand es voll schön. Ich kann tatsächlich nicht aber sagen, ich mag den Humor eh gerne, er hat es geschrieben und war Regisseur und Showrunner und ist, jeder Name im Abspann ist seiner. Und ich finde es wahnsinnig rührend, weil es eigentlich schon sehr, sehr traurig ist. Also auch das ist Dramedy. Und ich finde, dass Ricky Gervais das wahnsinnig gut spielt. Diese tiefe, 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 also so Aufgegebenheit, heißt das so, Aufgabe. Der muss oft so Situationen spielen, in denen er kurz davor ist, dass ihm Tränen in die Augen kommen. Und ich finde das sehr schwer zu spielen. Entweder weint man und es fließt raue Mengen. Und ich finde, dass er sehr oft das überzeugend macht, diesen Moment, wo man merkt, Achtung, Achtung, gleich kommt. Es ist sehr rührend, sehr traurig, ist gleichzeitig sehr witzig auf eine typische Ricky Gervais Art. Alle Nebenrollen sind fantastisch. Jede einzelne Nebenrolle finde ich toll. Der nicht Obdachlose, sondern so Brian heißt ja, so ein Typ, der immer jeden Tag oder sehr regelmäßig in die Redaktion kommt, um vorzuschlagen, dass er, weil er gerne die Zeitung möchte und jedes Mal irgendwas vorschlägt. Unter anderem ist er sich ziemlich sicher den Zahn von. Oh Gott, das war so toll. Im Park einen Zahn von Freddie Mercury gefunden zu haben. Und Ricky Gervais sagt vollkommen zu Recht, warum glaubst du, dass der von Freddie Mercury ist? Und er sagt, na, der ist super groß. Ich meine, das ist schon ganz schön toll. Und er kommt halt jeden Tag mit was anderem. Und jede einzelne kleine Hauptrolle ist fantastisch. Die Frau in der Redaktion mit der leeren Schneekugel. Allein die Gespräche zwischen denen. Ich kann nicht so richtig fundiertes Zeug sagen, außer dass es mich sehr rührt. Ich habe ein paar Mal fast geweint oder zumindest das Kribbeln in der Nase gehabt, das kommt, bevor die Tränen kommen. Und ich habe ein paar Mal wirklich gelacht und gelächelt. Ich bin total in love und hatte das nicht so richtig erwartet, wegen Extras, worüber wir gleich nochmal sprechen können. Was ich gerne mochte, aber was mich nicht so stark berührt hat. Und ich finde Ricky Gervais ein bisschen sexy, was weird ist. Aber der hat ein zauberhaftes Lächeln. Ich finde, der hat ein ganz tolles Lächeln. Ich weiß, dass der I ist, aber wenn der lächelt...
Ich sag gar nicht, dass der I ist.
I finde ich auch zu viel.
Diese kleinen Mäusezähnchen, die so nach innen gehen. Aber wenn der lächelt, dann lächeln bei dem die Augen, dass es schreit. Und das finde ich wahnsinnig toll an Männern und generell. Und ich mag dessen Humor. Und ja, der ist ein bisschen so, dass man denkt, wir müssten nicht dringend miteinander schlafen. Aber andererseits glaube ich...
Aber wenn es sich ergibt...
Ja, dann würde ich es notfalls machen. So, jetzt ihr.
Ich hatte das angefangen zu gucken und habe aufgehört, weil ich es nicht gut fand. Mhm. Hab dir womöglich auch erzählt, ja, musst du nicht. Habe ich ja auch letzte Woche irgendwie erzählt. Ja, ich weiß
mehrfach
nicht.
Erzählt, dass
ich fand das.
Muss.
Ich fand das sehr merkwürdig, diese Mischung. Wie viel ist davon jetzt Comedy? Wie ernst ist das? Das war auch so komisch langsam und dann war das in so einem Universum, was ich wirklich kenne aus vielen so englischen Comedy-Serien. Ich dachte so, das kenne ich und er ist jetzt der Arsch, weil seine Frau gestorben ist und jetzt ergeben sich viele lustige Situationen daraus, dass er Leute scheiße behandelt. So, jetzt habe ich dem nochmal eine Chance gegeben Und ich finde es viel besser. Mhm. Ich weiß nicht, ob das an der Stimmung lag oder ob es einfach auch die erste Folge so ein bisschen langsam erzählt ist. Ich bin verblüfft, wie ernst es ist.
Ja.
Ich finde es also auch ernst in dem Sinne, dass sie so also spoilert jetzt nicht zu viel, wenn man sagt, dass er dann irgendwann selber anfängt, Drogen zu nehmen. Mhm. Und es gibt da so einen Moment, wo das die Möglichkeit gibt, so einen einfachen Ausweg zu sagen: Ach nee, ich kiff jetzt hier nur, aber ich nehme nicht das Heroin. Mhm. Den Ausweg nimmt er aber nicht. Und ich dachte so, es ist jetzt der leichte Weg aus der Serie sozusagen, na ja, der Typ gleitet ein bisschen ab, der räumt die Wohnung nicht mehr auf, der wird so ein bisschen zu messy. Das ist so als Fallhöhe hoch genug. Und dann dachte so, nee, okay, der braucht jetzt da das Heroin. Mhm. Und an der Stelle, ich hab drei Folgen gesehen, ich weiß gar nicht, wie das weitergeht. Aber das ist so ein Beispiel von mehreren, wo sie jetzt nicht den einfachen Comedy mit ein bisschen Drama-Ausweg nehmen, sondern wir sagen, nee, wir verschärfen das jetzt hier gerade, meine Nummer.
Ja, das ist trotzdem auch die Folge, wo es dann tatsächlich danach noch verschärft wird, richtig? Ohne das jetzt zu spoilern. Ist das so ein Moment, wo wir kurz 5 Sekunden, wer nicht gespoilert werden will, 5 Sekunden lang nicht mehr zuhören?
Vielleicht spoilerst du mich aber dann auch, weil ich weiß gar nicht, was du meinst.
Ja, dann insofern können wir darüber nicht mehr sprechen. Na, sein drogensüchtiger Freund. Da passieren ja noch Sachen mit.
Noch nicht, den Drogensücht. Ach so,
nur sein Dealer. Von dem hat er den, ja, sein Dealer, genau.
Nee, weiß ich nicht, was damit passiert.
Ah, verstehe. Ja, dann solltest du noch weiter gucken.
Ich ahne nur, also das ist trotzdem jetzt nicht, also das bleibt irgendwie eine Comedy. Das hat auch eine Art von Leichtigkeit, aber die trauen sich an so ein paar Stellen den Konflikt tatsächlich auf eine Weise auszubuchstabieren oder zu Ende zu denken, die nicht normal ist, die ernster oder weiß ich nicht, relevant ist. Das hat mich verblüfft. Das fand ich gut. Ich find gut, wir sehen häufiger so Videoaufnahmen von seiner verstorbenen Frau und auch von ihm mit der Frau zusammen. Oh. Und das ist auch toll, weil man merkt, was für ein Arschloch der ist. Der macht die ganze Zeit, verarscht er seine Frau und erschreckt sie mit so einer Hupe und
aber
und
sie mag das. Er ist
es
kein
ist
Arschloch.
Furchtbar, der ist super das unerträglich.
Für dich vielleicht, aber die waren genau in diesem komischen Universum. Das ist
sie
ja
hat
das
ihn
Dramatische.
Auch
nein, die
schon
fand
klar,
den toll.
Die waren glücklich zusammen, die hat ihn weiter.
Die fand auch diese Pranks gut. Das hat
nein,
sie doch.
Nein,
doch.
Aber das so zu zeigen, also diese Szenen so zu zeigen, die jetzt nicht so klassische, so ja, verliebt sind wir als Paar, sondern im Grunde so eine Ricky Gervais-Rolle halt. Ah, ich hab dich reingelegt.
Ich glaube, er hat mit seiner, ich habe irgendwas gelesen, dass er da auch so ein bisschen seine Beziehung zu, der hat doch auch eine langjährige Freundin, Partnerin, nicht Ehefrau, glaube ich, Jane heißt die, über die macht er sich auch mal regelmäßig, was sehr zauberhaft ist, auf Twitter und Facebook lustig und zeigt doch immer so Fotos von ihr, von ganz weit weg, wie sie allein im Wald steht und darunter steht dann immer Jane with all her friends. Ich glaube,
Ricky Gervais ist der letzte Mensch auf der Welt, mit dem ich befreundet sein möchte. Ich finde den wirklich schwer.
Freundet mit dem.
Nein,
dann.
Nein, nur ich glaube schon, dass er da auch sich reingenommen hat, aber also das funktioniert, die Art, diese Sentimentalität, wenn er sich das anguckt, es gibt tolle Dialoge, einer meiner Lieblingsdialoge ist, wo er mit seinem Drogendealer, der halt auch selbst Hardcore-Heroin-süchtig ist, dann steht er vor der Garage und er sieht zum ersten Mal, wo der wohnt, also
in einer Garage.
In einer Garage und fragt ihn dann, lebst du hier? Ja, warum? Ja, weil ich aus der letzten Garage rausgeschmissen wurde.
Duh.
Und ich find's viel besser, als ich dachte.
Ich möchte fast sagen, guck's fertig, weil es wird auch noch ein bisschen schlimmer, ehrlich gesagt, und es wird fast trauriger noch. Es ist so ein bisschen, um vielleicht, wenn man eine Einordnung braucht, so ein bisschen auf so eine Fleabag-Art lustig und gleichzeitig sehr dramatisch, finde ich. Weil da kann man ja auch nicht so richtig sagen, das ist diese witzige britische Serie, sondern das ist wirklich dann so, ich fürchte, das ist das, was Leute Dramedy nennen. Es ist sehr furchtbar traurig und gleichzeitig sehr lustig und mumblecorig und lustige, kleine, scheinbar sinnlose Dialoge. Das liebe ich auch, wenn Sachen, augenscheinlich ist doch bei so einer Serie jedes Wort, was gesprochen wird, wichtig, weil es nicht so viele davon gibt. Und ich liebe das dann immer, besonders wenn das für scheinbar unwichtige Sachen, unwichtiges, kleines Miteinander Gerede benutzt wird und nicht für, wir erklären euch in einem Satz, was hier gerade das Problem ist, sondern wenn so Kleinkram stattfindet.
Ja, aber ich finde das gut. Mhm. Was mich dann trotzdem stört, ist, es gibt viele Dialoge, die im Gegenteil das so ausbuchstabieren, wo du wirklich schon mitkriegst, wie es ihm geht, wie er wirklich beschlossen und auch es nachvollziehbar begriffen hat. Es lohnt sich, Arschloch zu sein.
Ja.
Und dann gibt es aber noch, dann sitzen die nochmal zusammen und er erklärt das nochmal und andere Leute erklären es ihm nochmal. Das ist jetzt auch nicht so viel.
Beim Therapeuten. Es gibt auch eine Szene beim Therapeuten, wobei ich das so liebe, weil er da für sich selber rausgefunden hat, dass er glaubt, dass er der Administrator of Hass oder so schlecht. Also er ist einfach, ich glaube, ich fühle mich dem so verbunden, weil ich ein bisschen das Gefühl habe, dass ich wie der schlecht gelaunte Ricky Gervais bin, dass man immer so das Gefühl hat, ach nee, Punishment. Ich glaube, er hat so das Gefühl, er ist Administrator auf Punishment, weil er immer das Gefühl hat, Leute zu bestrafen dafür, dass die scheiße sind. Und das ist etwas.
Tut er ja auch.
Ja, aber ja, genau. Ich glaube, er peilt dann irgendwann, dass man nicht, also choose your battles, dass man nicht jeden Menschen oder nur die, die es verdient haben, aber ich da fühlte ich mich immer ein bisschen hingezogen. Und das erklärt er, da hast du vollkommen recht, manchmal, vielleicht auch aufgrund der Kürze der Serie, sind ja nur 6 Folgen, das ist leider, gab es da so einen Moment, wo er dann so richtig in einer Minute erklärt, das und das ist mein Problem, das, da ist es hergekommen, das ist ein bisschen
schwierig. In der Redaktion macht das auch manchmal.
Ja, das stimmt.
Trotzdem, und wie viel Lust die haben, das Wort Kant zu sagen.
Ja, aber das ist deren, was, das ist alles, was die haben, die Briten.
Ja.
Und Twat.
Ja.
Ah nee, das haben die nur bei Englisch scannen. Ah, ich bin ganz britisiert.
Du hast es nicht gesehen, Stefan.
Ich habe es nicht gesehen. Ich habe tatsächlich vor einiger Zeit gemerkt, dass ich so eine kleine Ricky Gervais-Pause brauche, weil ich also großer Fan von ihm war und auch von den, all den Sachen, die er mit Stephen Merchant gemacht hat. Und irgendwann haben die sich ja getrennt und dann hat Ricky Gervais diesen, weiß nicht, Multimillionen-Dollar Netflix-Deal gemacht und hatte dann da freie Hand. Und dann habe ich mir, glaube ich, die ersten 2 Filme noch angeschaut, die er dann gemacht hat und auch diese diese Serie, wo er diesen Behinderten spielt. Und Gesundheit.
Danke.
Und ich war von allem so ein bisschen enttäuscht und habe auch gemerkt, so je mehr er selber macht, desto weniger gefällt es mir. Und ja, gerade dieser Film, den ich von ihm gesehen habe, dieser, ich weiß gar nicht, wie der hieß, War Reporter, aber vielmehr spielt er so einen Radioreporter in New York, der, also so eine Geschichte, die man irgendwie so aus dem bunten Teil der Zeitung kennt, der dann behauptet, er wird jetzt in ein Kriegsgebiet fahren und dabei eigentlich nur sich in seinem Keller versteckt oder bei sich im Dachboden und von da dann immer einmal am Tag quasi so eine Live-Schalte macht und den ganzen Krieg oder alles, was er im Krieg angeblich erlebt, erfindet. Und dann ist noch so eine...
Furchtbar?
Es ist furchtbar, es ist total verrutscht. Das ist dann noch so eine Liebesgeschichte dazu, da so dran geklebt und nichts davon funktioniert und ist alles einfach wahnsinnig halbgar und du merkst so, der hat jetzt sich ein Drehbuchbuch gekauft und geguckt, okay, jetzt 4. Szene, jetzt muss irgendwie die C-Story, muss irgendwie die Liebesgeschichte sein, jetzt schreibe ich das noch rein und man glaubt es aber gar nicht, die Regie ist auch nicht gut. Man merkt auch, er will jemand anders sein, also die Rolle, die er sich selber geschrieben hat, funktioniert nicht und man merkt so, er hat in dem Moment selber nicht gewusst, was seine Stärken und was seine Schwächen sind. Und da habe ich habe dann gleichzeitig habt ihr das mal gesehen von Stephen Merchant, diese Serie, die er auf HBO hatte, Hello Ladies, was er dann alleine gemacht hat. Und das ist wunderbar. Also das ist, da habe ich dann gedacht, okay, das der Teil, also ich finde Ricky Gervais auch, ich mag den Stand-up von ihm zum Beispiel total gerne. Und ich glaube, er ist dann der von beiden der ein bisschen punchigere. Und Stephen Merchant ist der, der besser schreiben kann oder besser so die großen psychologischen Linien ziehen kann.
Ja.
Und Hello Ladies war tatsächlich auch er selber so eine Loser-Figur in Hollywood, die irgendwo ein großes Haus hat, weil er irgendwas mit IT macht, aber überhaupt keinen Schlag bei Frauen hat.
Und also Stephen Merchant,
ja. Und immer nur scheitert. Und sich dann so eine schlechte Schauspielerin, die aber gut aussieht, so als Mitbewohnerin da ins Poolhaus oder ins Gästehaus setzt, weil er denkt so, okay, über die kann er Frauen kennenlernen.
Ja.
Und dann ist es halt, also wie auch ein bisschen bei Extras of the Office, einfach so ein Trottel, der dann interessante Sachen erlebt und immer irgendwie an die Frauen ran will, aber natürlich beständig scheitert. Aber es ist wahnsinnig lustig erzählt und einfach so eine ganz kleine Welt, aber total schön aufgefächert. Und zum Abschluss gab es noch einen Film, weil HBO hat das, glaube ich, abgesetzt und dann dürfen die immer noch einen Film machen und der Film ist auch toll. Und
ist das merkst der Deal bei HBO, wenn man abgesetzt wird, darf man noch einen Film machen?
Die meisten, also es war zumindest eine Zeit lang geil. So. Es gab 2 Staffeln von der Serie und einen Film und da hat er auch Regie geführt und der hat da ein viel, glaube ich, viel feineres Auge für. Deswegen fand ich es jetzt interessant, das zu hören von euch beiden, weil es kann auch sein, dass das einfach, vielleicht hat das einmal, die werden sich auch irgendwie aufgeteilt haben in ihrer Arbeit. Die haben ja auf dem Papier immer zusammen Buch geschrieben und Regie geführt und aber wie das meistens ist in so Duos, dann ergibt sich das ja. Der eine kann das besser, der andere das besser, dann überlässt man sich so Felder und ich werde mir das mal anschauen, weil vielleicht hat er einfach eine Zeit lang gebraucht, um sich so zu finden auch als.
Also vielleicht ist es auch nicht, ich weiß nur, ich hatte aus Versehen eine sehr lange Ricky Gervais Pause. Ich glaube, das letzte, was ich gesehen habe, war wirklich Extras und das und The Office hatte ich auch gesehen und ich mochte das zwar gerne, mir war der aber immer so ein bisschen zu unsympathisch, also seine Rolle und ich brauche ein bisschen mehr, um dran zu bleiben. Wenn jemand so dauerhaft so unsympathisch ist, mag ich die nicht und dann entferne ich mich so von der Serie und diese ganzen Stand-Up-Sachen hatte ich nie richtig gesehen, bekam nur auf Facebook, Twitter und so mit, wie steil der geht und dieses Aggressive von dem finde ich auf der einen Seite, also auch humormäßig, der hat doch auch die Oscars zwischendurch oder einen Golden Globe oder irgendwas, das ist immer so ein bisschen so, dass ich denke, geil, aber auch ein bisschen zu viel, denke ich dann manchmal. Und deswegen war ich so geflasht von der Zartheit von Afterlife, weil ich es wirklich ganz schwermütig und traurig finde. Und der ist auch da natürlich wieder ein Arschloch, aber diesmal viel nachvollziehbarer für mich, weil du dem dauernd im Gesicht, ich bin so geflasht davon, wie dieses Rattengesicht, was der ja auch hat, dieses rattige Lachen und dieses Schadenfrohe, das ist ja irgendwie auch toll an dem, wie das da flöten geht, finde ich. Weil auch die Gemeinheiten, der droht irgendwann was ganz Tolles einem 10-jährigen Kind, damit ihm den mit dem Hammer den Kopf einzuschlagen, wenn er nicht seinen Neffen in Ruhe lässt. Selbst das hat so was komisch Verzweifeltes und basiert so sehr auf dieser Traurigkeit, die der da hat. Das habe ich sehr geliebt und hat mich sehr an ihn rangezogen. Genau dieses, das ist auf einmal so ein bisschen, der ist nahbarer irgendwie in Afterlife. Und das fand ich bei Extras, weil darüber sollten wir ja dann im Grunde auch, ich erinnere mich kaum noch, nicht. Was war denn bei Extras nochmal? Da war ja im Grunde so ein Statist, ne? Der immer
genau,
wieder.
Genau, sind zwei mit einer Freundin, die waren nicht irgendwie zusammen, ne? Einfach, ich glaube, es war einfach seine Freundin. Ja. Ich habe jetzt auch nochmal geguckt, aber ich glaube, es gibt's auch nirgends so richtig gerade legal.
Ich habe die DVD-Box zu Hause.
Ich DVD, auch. Ja,
noch, die bunten Dinger.
Oh Gott, wie lange ist das denn da?
Ich habe nur keinen DVD-Player mehr, aber es steht immer noch dekorativ rum, damit Leute sehen, dass ich Geschmack habe.
Ich weiß, dass ich das glaube ich noch ganz schön fand, weil ja, da ist, also da gibt's auch viele Szenen. Ich habe dann auch immer so Mitleid bei so Serien, die sehr, sehr gemein zu ihren Protagonisten sind. Und ist nicht da, dass die Freundin von ihm, die dann auch so schlimm irgendwie aufs Maul kriegt im Übertragen.
Ich weiß nur noch, dass Ben Stiller sich selbst gespielt hat, also ja. Sich angeblich selbst, also ja. Naja, sich selbst ja. Gespielt hat und so wunderbar arschlochig war, was ich voll geglaubt habe. Seitdem glaube ich, dass Ben Stiller vermutlich ein super furchtbarer Mensch ist. Aber wir können gar nicht so viel über Extra sagen, nee. Außer ja. Wir, ich glaube, wir fanden es gut
ja,
damals.
Nee, ich fand das super, ja.
Ah, dann
ja, aber das hat ja auch, glaube ich, eine Entwicklung. Ich glaube, es sollte erst nur ein Vehikel sein für diese ganzen Gaststars und dann haben die aber auch gemerkt, dass sie mit den Figuren mehr machen können. Ja. Also das war, glaube ich, auch der erste Moment, wo Stephen Merchant gemerkt hat, dass er selber mehr spielen möchte. Weil ja. Er hat ja den Agenten gespielt ja. Und am Anfang war das nur wie so eine Gastrolle, wo er dann in dem Büro saß und dann immer Stimmt. Diese Akten hat, wo nichts drin ist. Mhm. Und dann, ich weiß, in der zweiten Staffel gab es dann immer die Szene, wo er dann die Freundin von ihm datet, von Ricky Gervais. Oh, und die bei ihm zu Hause ist und es ist furchtbar unangenehm, diese ganze Szene, weil dann irgendwie ist das Klo verstopft. Und er hat für sie gekocht und dann er hat keine Klobürste, sondern er geht dann zurück in die Küche und hat so einen Schneebesen. Geht damit zurück.
Stimmt, da sind immer alle Ricky Gervais Sachen sind immer auch so ein bisschen so unangenehm. Das ist Afterlife übrigens auch nicht. Ich glaube, deswegen bin ich so drin, weil es so halbwegs normal ist und nicht ganz so, lass noch schnell die Kacke mit dem Schneebesen kaputt machen.
Aber das Gute auch schön umspielt, weil du bist die ganze Zeit, du bist im Wohnzimmer und du hörst die Toilette, glaube ich, also einmal die Spülung so, aber du bist im Wohnzimmer und in der Küche und es ist alles nur, du siehst und du ahnst, passiert alles nur in deinem Kopf, aber es ist so furchtbar.
Ja, dann kann man das schon ein bisschen empfehlen. Wobei ich meine, als wenn die Leute jetzt eine Empfehlung bräuchten, die hören zu und entscheiden wahrscheinlich selber. Aber ich würde es empfehlen.
Aber Afterlife würde ich auch empfehlen. Ich cool. habe jetzt meinen
Hast beschlossen,
ja. Dass ich glaube, das habe ich jetzt nicht nochmal nachgeguckt, aber ich glaube aus dem Augenwinkel gesehen zu haben, dass es eine zweite Staffel geben soll.
Ja, habe ich auch gesehen.
Gut.
Und sag nochmal Hello Ladies, weil das ich habe vergessen, dass Stephen Merchant existiert und dass ich den total super finde. Wenn du sagst, das ist gut, weißt du, wo man es gucken kann oder müsste man dafür Dienstreisen ins Ausland machen?
Oh, keine Ahnung, das war eine HBO-Serie. Das heißt, eventuell
das Pech läuft's bei Sky bei uns.
Ja, vielleicht bei Sky. Pech, wie wir haben läuft bei Sky. Ja, Hello Ladies sagst du.
Hello Ladies, ja.
Das möchte ich mir merken. Diese Empfehlung möchte ich mit nach Hause nehmen.
Ja, okay. Und du kriegst jetzt ja auch noch Hausaufgaben.
Ja, hau rein. Ich bin ein bisschen unsicher bei den Hausaufgaben, die ich dir gebe. Da war ich nicht sicher, was ich darf und was ich nicht darf. Ich frag dich gleich.
Okay. Also ich habe erst gedacht, es gibt in der ARD so eine Serie, die Tierärzte, Retter mit Herz.
Ah. Na wohl, andererseits, was passiert da?
Ja.
Ja, okay, schade.
Dachte,
ja, und dann hat der Hund Husten.
Und dann bin ich beim Rumsappen irgendwie bei TMC, was aus irgendwelchen Gründen nicht auf Platz 217 in meiner in meinem Fernseher ist, sondern auf 20, was auch gar keinen Sinn
hat. Ah, du bist ein typischer TMC-Seher.
Dr. Pimple Popper. Hautkrankheiten können quälend sein und einen stark beeinträchtigen. Gut, wenn man einen kompetenten Hautarzt hat. Eine der bekanntesten Dermatologinnen der USA ist Dr. Sandra Lee. In dieser Doku-Soap begleitet sie ein Kamerateam bei ihrer verantwortungsvollen, spannenden Arbeit. Die Pickelpraxis heißt Folge 1, Folge 2, irgendwas, weiß ich nicht, Fettgeschwulste für Fortgeschrittene heißt eine Folge.
Loving it already.
Und eine heißt 99 Eiterballons.
Also lass uns nochmal zusammenfassen. Ich gucke eine Reality, eine Doku-Soap über eine Hautärztin.
Eine Hautärztin.
Eine Hautärztin.
Dr. Dr. Pimpelpopper.
Dr. Pimpelpopper. Ich glaube, ich weiß jetzt, welche von meinen beiden Hausaufgaben du bekommst.
Pickel mit Herz.
Ey, ich bin dabei. Ich bin großer Fan von Haut im Allgemeinen. Großer Fan von Ärzten. Großer Fan von Hautärzten. Ich habe selber einen sehr guten. Falls jemand eine Empfehlung in Berlin braucht, Dr. Görlich. Holm Görlich. Guter Hautarzt.
Ist das, jetzt kriegen wir demnächst auch so Postkarten. Postkarten von Leuten, die jetzt da beim Hautarzt. Ach, seit ihr darüber geredet habt, über diesen
Hautarzt.
Aber der
ist so süß. Den kann ich gut. Der kennt sich gut aus mit Haut. Ich gucke das wahnsinnig gerne.
Na guck, dann gibst du mir auch was ich wahnsinnig gerne gucken.
Ja, es ist ein bisschen schwierig. Ich würde wirklich gerne, und ich weiß nicht, ob das, du musst jetzt, ob wir haben nicht vorher drüber gesprochen, ob das geht oder nicht, aber wir sprachen ja über Hirschhausen letztes Mal.
Ja.
Und ich fand Hirschhausen im Hospiz ja total gut und war ein bisschen überfordert davon und auch Zuhörer von uns waren überrascht darüber und eigentlich würde ich gerne, dass du Hirschhausen im Knast guckst. Ja. Aber ich würde verstehen, wenn das nicht geht, weil ich
lieber... Warum soll es
also
nicht
gehen? Weil
ein bisschen
schon
viel Hirschhausen, dann müssen wir demnächst noch hier einladen als Gast.
Aber ich will jetzt schon ganz gerne wissen, ob ich aus Versehen nur eine gute Folge erwischt habe oder ob, weil das Thema ist da nämlich, glaube ich, auch, wie viel braucht der Mensch an Sozialkontakten zum Leben? Das fand ich so ein bisschen interessant. Ja gut, was lasse ich dich das gucken? Du so Knast genommen und Ding. I don't care, keine Leute, I don't care. Sonst hättest du, ich will wissen, was die Auswahl gewesen wäre, wobei es ist eigentlich auch totaler Bullshit, aber es wäre nur 15 Minuten lang gewesen, die Alternative. Zu spät.
Nö, nee, ich nehme das. Natürlich geht Hirschhausen.
Okay, ja, cool. Dann Hirschhausen im Knast für dich, Pimpelpopper. Oh, hoffentlich zeigen die auch ein paar Pimpels, die gepoppt werden. Ich bin großer Pimpelpopper-Fan. Und damit möchte ich diese Sendung beenden.
Sollen wir uns mal verabschieden von unserem Gast?
Ja, ich wollte gerade sagen, Stefan Stuckmann, das war so schön, dass du da warst. Du bist so
das
schlau.
Das war total nett bei euch.
Können wir dich vielleicht auch als einen unserer Telefonjoker ab und zu benutzen, wenn wir mal so richtig Profi-Fragen haben? Du weißt so viel Sachen über, wo wir immer nur so spekulieren.
Weißt du, dass er tatsächlich in die USA gefahren ist? Weil wir immer so sagen, muss man in die USA fahren, um so
Serien zu gucken. Wir fahren doch in die USA, um
Serien zu gucken. Aber Stefan, wirklich?
Der war schon mal in der USA,
um sich anzugucken, wie die da Serien machen.
Und wie machen die da Serien?
Viel mehr Geld als wir.
Okay,
Punkt.
Ja. Gut, dafür hätte man da jetzt auch nicht hinfahren
müssen. Nö, das hat ja kostet auch Geld.
Aber das hat der Staat bezahlt.
Aber es ist geil, wenn in deinem Job ist es doch vielleicht dann wirklich cool, mal zu gucken, wie die ganz Großen da. Was genau hast du dir da angeguckt?
Ich war bei mehreren, unter anderem Brooklyn Nine-Nine durfte ich zugucken. Und durfte so im Weiteren.
Das ist so Köln 50-240?
Nein, das ist diese Andy Samberg, NBC, Polizei-Comedy. Früher, glaube ich, Fox ist dann auch irgendwann gewechselt. Dann habe ich so einen alten Friends-Regisseur getroffen. Solche Sachen habe ich angeguckt. Dann auch so Comedy-Schule in Second City war ich.
Lernt man
so einen Stand-Up-Comedy-Kurs gemacht. Impro-Comedy habe ich mir angeschaut.
Comedy! Das wollten wir noch sagen.
Stand-Up.
Du machst auch Stand-Up jetzt. Das ist toll, weil du eigentlich ein verhältnismäßig still wirkst auf den ersten Blick.
Das, weil ich mir das aufspare.
Ja, das macht
da explodiere
Sinn.
Ich dann.
Ne? Ja.
Wo kann man dich sehen?
Ja, sag.
Im Moment spiele ich nur diese ganzen offenen Bühnen in Köln, in Berlin. Das kann man, es gibt jetzt eine ganze Reihe davon. Jeden Abend gibt es mehrere.
Macht das Sinn, dann deinen Namen und Stand-Up zu googeln und dann kommt man da drauf? Oder sind die so klein, dass da nie steht, wer da ist?
Doch, das steht inzwischen da. Man muss da mal so gucken. Es gibt zum Beispiel so, freitags gibt es immer Shabby-Comedy, dann gibt es irgendwie Mad Monkey-Comedy. Die haben alle so weirde Namen. Ja. Aber ich habe demnächst ein eigenes Open Mic, Ende Oktober. Das heißt Westside-Comedy.
Ja.
Wenn man das bei Facebook googelt, dann ab 20. Oktober geht's los. Sonntags in Moabit.
Stefan Stuckmann und dann kommt man da schon irgendwie hin.
Westside-Comedy, 20. Oktober.
Was ist das, die Westseite?
Von Berlin. Weil es gibt inzwischen, glaube ich, über 10 Comedy Open Mics in Berlin, aber es gibt keins, was westlicher ist als die Friedrichstraße. Und wir sind jetzt das westlichste Open Mic von Berlin.
Du dachtest, es gibt keine gute Antwort auf diese überflüssige Frage.
Nein, ich saß das habe ich im Leben, habe ich das nicht gedacht.
Das ist nicht der beste Name der Welt.
Ich fand
es
super relevant zu wissen, westlich von was. Open Mic ist immer, jeder kann kommen und was Lustiges erzählen. Mit
jeder
Anmeldung
hat 7
vorher.
Minuten, also man muss sich eigentlich vorher bei Facebook anmelden, aber man hat dann, wenn jetzt jemand da steht und unbedingt möchte, und dann kriegt er natürlich auch seine 7 Minuten.
Ich will das mal kicken. Ich meine, es ist ja ein bisschen wie bei mir die Nerdnacht. Selbst wenn es einem nicht gefällt, ist nach 7 Minuten ja wieder vorbei und man hat die Chance auf was anderes Lustiges. Okay, check, ich werde jetzt so ein Stand-up kommen. Vielleicht mache ich selber so ein Ding über Pferde. Stichwort Knotenhalter.
Das darf nicht westlicher als Moabit sein, sonst auf müssen wir uns umbenennen.
Das darf eigentlich auch nicht westlicher als von meinem Zuhause sein, ehrlich gesagt. Es muss in einem Umkreis von, lass es höchstens 100 Meter sein, aber wir finden was. Ich notfalls im Park oder irgendwas. Wir machen so ein Dreier-Open Mic. Das war so schön, dass du da warst und du hast so schlaue Sachen gesagt. Vielen lieben Dank.
Sehr gerne.
Wir machen jetzt mal, Stefan und ich holen jetzt S4 nach, weil
ja, die
neulich...
Ja, zu, als wir letzte Sommerpausen-Ferien...
Vorletzte
aber auch noch.
Ja, na, da habe ich gar nicht mehr geguckt, aber wir wollten nach unserem Einstiegspodcast, jetzt sind wir wieder da, jetzt muss S4 gegessen werden, standen wir wie zwei Idioten davor und dann haben die einfach zu.
Ja.
Und ab heute haben die wieder auf, oder ab dem 26. Hast du geguckt? Nee, ab dem 26. bis 26. hatten die zu.
Und was haben wir heute?
Nicht den 26., sondern westlich vom 26.
Also haben sie noch nicht auf.
Doch. Ach, weil westlich ist links und östlich ist östlich vom 26. haben wir. Na, auf jeden Fall ist nicht der 26. Stefan, welcher Tag ist heute?
28.
28. Jetzt denken die Leute, veröffentlicht wird es ja viel später, wegen meiner Lesereise haben wir es nicht geschafft. Egal, wir gehen so. Jetzt S4, S ein Punkt, wir schicken euch ein Foto davon als Beweis. So, Ende. Das war schön, vielen lieben Dank. Kommt gut nach Hause, ihr beiden Stefanze.
Ja, ebenso.
Tschüssi.
Tschüss.